Herzlich willkommen zum Triathlon Chat 176 und wie kann es anderes sein? Heute haben wir natürlich Fred Funk zu Gast nach dem Ironman Neuseeland. Das muss alles ausführlich besprochen werden, was da los war in T1, warum DNF auf einmal ein Option ist. Manche sehen es anders, also es wurde diskutiert. Nils hat gesagt, er hat im Trainingslager am Frühstückstisch sehr harte Diskussionen schon geführt, ob ja oder nein. Also, ich würde einfach sagen, wenn Nils nichts mehr zu sagen hat, springen wir schnell in die Werbung und dann rein in die Episode mit Fred.
So machen wir es, auf geht's.
Und in der Werbung unsere Freunde aus Kopenhagen mal wieder dabei und ich weiß, da freuen sich jetzt viele. Ich habe nämlich in letzter Zeit schon wieder viele PNs auf Instagram bekommen. Ey, habt ihr mal wieder einen Code für SaySky? Ich brauche neue Laufsachen, das Wetter wird so gut, da muss was Neues nachgeliefert werden. Jetzt können wir sagen, haben wir wieder für euch organisiert. Einfach auf saysky.de gehen oder Link in den Shownotes und mit dem Code PL15, PL großgeschrieben, bekommt ihr 15% Rabatt. Und ihr wisst es, SaySky für uns einfach die geilste Laufbekleidungsmarke, die es gibt. Super gute Qualität. Die Sachen halten wirklich richtig, richtig lange. Ich habe echt immer noch meine allerersten Pieces, eine Windjacke, eine Laufhose und ein Singlet im Einsatz. Die sind immer noch im Schrank, die allerersten Sachen, die ich hatte. Und stylmäßig für jeden was dabei. Der es komplett wild, bunt und gemustert mag, bis zu komplett schlicht, stylisch, nordisch, würde ich es jetzt mal einfach nennen. Wirklich für jeden was dabei. Und Nils, du bist auch absoluter Fan.
Absolut. Skandinavischer Chick, würde ich sagen. Also ganz klar. Und lustigerweise haben wir tatsächlich auch hier wieder darüber gesprochen, weil es immer noch so ein gewisses Nord-Süd-Gefälle gibt, würde ich sagen. Also bei uns in Hamburg siehst du die Klamotten total, weil die ganzen Laufläden die natürlich auch haben. In den Camps, die langjährigen Teilnehmer, die sind mittlerweile eigentlich auch fast alle mit SaySky ausgerüstet, was das Laufen anbelangt. Geil. Weil die halt auch, genau wie du gesagt hast, einfach sich von der Qualität haben überzeugen lassen und auch, muss man sagen, vom Preis-Leistungs-Verhältnis. Natürlich sind die Sachen jetzt nicht günstig, aber doch günstiger als viele andere Laufklamotten und dafür halt tatsächlich qualitativ deutlich besser und vom Style, du hast es eigentlich gesagt, also diejenigen von euch, die es noch nicht kennen, checkt das Ganze unbedingt mal aus und die es kennen, wurde auch schon von sehr, sehr vielen angesprochen, die wissen um die Qualität wie gut die Qualität ist, so heißt es. Deswegen unbedingt mal die Sachen von SaySky auschecken und eure Favoriten-Pieces, wenn ihr sie kennt, habt ihr schon, die nachbestellen. Gibt immer wieder richtig coole Farben. Und bei mir ist es exakt auch so, wie Nick das beschrieben hat. Ich habe die Jacke sogar dabei. Das dunkelrote, schwarze Camouflage, die Jacke, die ist wirklich immer noch cool und ist jetzt, glaube ich, die ist 10 Jahre alt oder so und funktioniert immer noch top.
Ja, also danke an SaySky fürs Supporten hier vom Podcast und mit dem Code PL15, PL großgeschrieben, gibt es 15% auf saysky.de. Checkt es aus und jetzt hier rein in den Podcast mit Fred.
So, ich habe mich nämlich schon gefragt, Niki Boy, du bist ja 20 Sekunden später. Für unsere Verhältnisse sind wir echt mega pünktlich. Niki Boy, 3 Minuten zu spät. Eigentlich bin ich immer derjenige, der noch für 5 Minuten Verlängerung.
Fred bittet. Schreibt eigentlich auch immer 5 Minuten, deswegen komme ich schon so Standard. Also ich bin ja eigentlich immer 5 vor da, aber das habe ich mir abgewöhnt mit euch beiden.
Ja, aber Nick, ich schreibe ja immer, ey, ich brauche noch 5 Minuten, weil ich muss hier noch einen Kaffee machen. Aber jetzt ist hier bei mir ja 8:30 Uhr abends. Also muss ich mir
ja
einen Kaffee machen.
Ja, guck mal, stimmt. Aber so weit habe ich nicht gedacht.
Ich war eben schon komplett irritiert, weil Fred einen Tee trinkt. Wo ich so dachte, um Gottes Willen, bist du jetzt etwa krank geworden. Aber ganz im Gegenteil, die Maschine ist gesund geblieben.
Hier ist so
ein
Moody-Wetter. Ja.
Nee, das ist, Fred bestraft sich selber, weil er nicht durchgelaufen ist, gibt es keinen Kaffee mehr, sondern nur noch Tee.
Dafür jetzt sieht er, dass jetzt neue Methoden gegriffen werden.
So ist es.
Dafür sieht er zu zufrieden aus. Aber ich habe eben schon gesagt, bevor du gekommen bist, Niki Boy, dass die Bilder von den letzten Tagen bei Fred sehr, sehr cool aussahen. Also die Gegend scheint ja wirklich der absolute Knaller zu sein.
Ja, gibt auf jeden Fall schlechtere Orte, um so nach dem Rennen zu recovern. Und sind jetzt genau noch 10 Tage hier, jetzt noch 5 Tage. und dann noch ein bisschen Urlaub machen und reisen hier so ein bisschen rum auf der Nordinsel. Und ja, macht schon Bock, nur das Wetter ist halt ein bisschen wechselhaft. Also hier wird es halt jetzt einfach Herbst.
Also Zeit, dass ihr dann irgendwann da wegkommt. Ihr habt es gut getimt, genau. Also.
Ja,
perfekt. Bevor wir irgendwie zum Rennen kommen oder sowas, hast du im Kopf schon direkt umgeschaltet und Südafrika alles gebucht schon? Oder ist es alles noch offen?
Nee, noch gar nicht. Also ich bin noch nicht in diesem Modus, dass ich so jetzt geswitcht habe, dass jetzt habe ich Bock, Motivation und Training und Südafrika-Vorbereitung. Das kam bei mir jetzt noch nicht. Vielleicht erst, wenn's Training dann wieder losgeht. Also im Moment bin ich echt noch so, ich bin brutal smashed vom Rennen. Also das hätte ich auch nicht gedacht. Ich dachte eigentlich so, ja, wenn ich dann aussteige, dann nach ein paar Tagen geht es mir wieder gut, so ein bisschen wie nach einer Mitteldistanz. Aber ich merke doch, dass ich dann 6 Stunden geraced bin und fühle mich auch muskulär viel, viel schlechter als nach Rot und nach Thun. Also jetzt haben wir Donnerstag, also das Rennen war ja am Samstag und also ich habe immer noch Muskelkater. Ich kann immer noch nicht laufen gehen. Und heute war ich auch auf dem Rad und war da wirklich auch so wirklich Puls 100, also Puls nicht hochbekommen und schon relativ müde. Und dann hatte ich eigentlich mal eine relativ coole Runde geplant. Und dann haben meine Reifen auch endgültig dem neuseeländischen Asphalt beigegeben und habe dann Platten bekommen und dann habe ich Jana angerufen, ja komm.
Hol mich ab.
Das ist ein Zeichen. Ich muss mich noch mehr erholen. Ich bin noch nicht ready. Nee, aber ich habe jetzt quasi seit dem Rennen nur eine lockere Schwimmeinheit gemacht und halt jetzt heute irgendwie 40 Kilometer Radfahren. Und aber gut, nee, wir waren noch 6 Stunden wandern, das muss man vielleicht noch auch noch als Trainingseinheit zählen. Wobei bei Nils ist es ja kein Training.
Ja, gut, Gehen ist kein Sport, Fred.
Aber wandern, nicht. Ich kann mir vorstellen, wenn Jana und Fred wandern, dann ist da schon Zug in der Gruppe, kann ich mir vorstellen.
Ja, das Kyle ist dann Smith vielleicht war noch dabei, der hat Druck gemacht.
Aber konnte der denn sich überhaupt schon wieder bewegen? Der muss ja noch platter sein.
Ja, da war mir Dienstag, also quasi 3 Tage nach dem Rennen und ich glaube, gefühlt ging es ihm besser als mir. Vielleicht hätte ich doch zu Ende machen müssen. Dann wär's,
du hättest
also,
auslaufen, ist der ist ausgelaufen.
Vielleicht ist das der Trick.
Du bist zu abrupt gestoppt in Race Pace, du hättest locker ausjoggen müssen.
Kyle ist ja wirklich 10 Kilometer ausgelaufen.
Ja.
Der arme Kerl. Ja. Aber was meinst du, wie viel ist körperlich und wie viel ist Kopf an dem Zustand jetzt? Also
ja, das ist eben das. Und dann wahrscheinlich ist 80% Kopf, vor allem wenn man dann jetzt halt auch irgendwie noch so, wir sind jetzt auch gerade jeden Tag auch woanders, so ein bisschen. Also waren die ersten paar Tage noch in Taupo und jetzt so bis zum Flug am Dienstag jeden Tag woanders. Und dann, wenn man dann so rumreist und halt einfach nicht so richtig zur Ruhe kommt, auch wenn man jetzt nicht viel trainiert. Das ist natürlich jetzt auch nicht das Allerbeste für die Regeneration, für den Körper, aber mental regeneriert man dadurch, glaube ich, nochmal ein bisschen besser. Jetzt einfach so ein bisschen Ablenkung zu haben.
Ja, und ich habe es Fred ja auch schon geschrieben, Nicky Boy. Ich hab's Fred schon erzählt, Nicky Boy, dass die Wahrscheinlichkeit ganz groß ist, dass ich vielleicht auch sogar in Südafrika vor Ort bin. Das wäre natürlich, so wie ich mir hier die Nacht über den Kopf gehauen habe, wäre das natürlich für mich jetzt nochmal nur extra Motivation, wenn ich Fred dann da racen sehe. Wenn ich dann an Rot denke, das wäre natürlich cool.
Also das wäre auf jeden Fall richtig gut. Plus Fred hat noch mehr Support an der Strecke, der ihm Splits durchgibt und so, das hilft ja auch immer. Also flieg mal hin, Gurke Man. Flieg mal hin.
Ja, also nee, ich muss ja eigentlich starten, weil sonst wäre auch das DNF absolut nicht gerechtfertigt. Und im Hinblick auf Rot, das ist ja schon auch ein sehr wichtiges Rennen für mich dieses Jahr, ist gerade dann auch noch bei der Konkurrenz, sollte man es nicht auf die leichte Schulter nehmen. Da macht's ist Südafrika wäre jetzt auch da wirklich die letzte Chance, oder jetzt für mich die letzte Chance, mich für Hawaii zu qualifizieren. Also ich würde es danach auch nicht weiter probieren.
Oder falls Texas. Ich schaffen
sollte. Aber Lothar Leder hat ja gesagt, ich soll keinen Plan B machen, also Südafrika ist Plan A und dann geht's nach Hawaii.
Das habe ich doch gar nicht mitgekriegt. Wo hat er das gesagt?
Im Samstagstalk. Er hat gesagt,
ja, wobei,
deswegen ist es nicht gelaufen, weil ich halt schon Plan B davor hatte. genau deswegen habe ich die Quali nicht geholt.
Nein, deswegen war es natürlich nicht. Aber tatsächlich, ich glaube wirklich, dass sowas ein bisschen im Hinterkopf in der Situation schon mit beeinflusst, wenn du halt einfach, also weil jeder hat ja gesehen, das ist auch ein ganz guter Switch vielleicht zum Rennen, in was für einer Form du warst, das hat man 2 Wochen vorher gesehen und leider hat man dich, finde ich, beim Loslaufen zu wenig gesehen. Also ich, egoistisch gesehen, hätte ich dich natürlich lieber mehr gesehen, dass sich die Kameras auf Kyle Smith fokussiert haben, ist ja auch völlig okay und auf das, was dahinter passiert ist. Aber es war ja schon ein richtig, richtig starkes Rennen, also die Form, die ist ja jetzt nicht schlecht und ich glaube tatsächlich, dass es auch absolut professionell war, rauszugehen. Also da können wir auch nochmal drüber reden, die Diskussion, die jetzt angefacht worden, wo einige gesagt haben, es gehört zum Spirit des Ironman dazu, dass man finisht, was sicherlich auch stimmt.
Als Age-Grouper, ja.
Als Age-Grouper.
Oder wenn Hawaii ist und danach ist Saisonpause oder sonst was, aber ja nicht. Also
ja, allem, genau, aber
nicht, wenn du es ankündigst beim ersten Rennen, mir geht es um die Quali und wenn XY passiert, gehe ich raus. So, also die Karten lagen so offen auf dem Tisch, dass es, also ich habe nur gesehen, Fred wird überholt, Vierter, da warst du noch im Rennen, da habe ich den Fernseher ausgemacht, weil ich wusste, das geht jetzt noch genau 20 Minuten weiter und ich kann hier um 1.40 Uhr schlafen gehen jetzt. Nee, 2.40 Uhr, ich weiß gar nicht, was es war. Auf jeden Fall war es schon viel zu spät und ich wusste genau, ja okay, da hinten, ich sehe ja genau, wer da noch kommt, wie schnell die rennen. Da müssen entweder noch vorne 3 platzen oder es gibt keine Hawaii-Quali. Und dann war das Ding für mich sowas von glasklar, ehrlich gesagt. Also ich habe es auch wirklich bis, ich bin glaube ich ins Bett gegangen und als ich fertig war mit Zähneputzen, hat Tom mir geschrieben, Fred ist raus. Also ich bin dann schon noch mit dem Wissen ins Bett gegangen, dass du raus bist. aber ich habe es mir da schon vorher gedacht, einfach weil das ja genauso sich abgezeichnet hat, wie es dann eben passiert ist und keine Ahnung, ich finde halt klar, ich verstehe diese Diskussion, die dann manche Leute irgendwie aufmachen, aber das zählt ja nicht für Profiathleten, sondern das ist halt irgendwie Age Group, wenn du das durchziehst oder wenn du als Profi kein Rennen mehr hast, kann ich es verstehen, aber wenn es das erste Rennen der Saison ist, finde ich, braucht man die Diskussion irgendwie nicht groß aufmachen. Also ich verstehe sie da nicht an der Stelle.
Nee, worauf ich ja, aber hinaus klar, ich wollte, oder sag du erst, Fred. Dann kommen wir da nochmal zurück.
Ich meine, ja, also ich habe ja den Grund genannt, auch schon vor dem Rennen, dass falls es kommen sollte. Und ich meine, es war ja sowieso erstmal schon ein Wunder, dass ich überhaupt an der Startlinie stand. Also es ist ja schon mal das eine. Und dann, klar, habe ich es halt einfach probiert. Und mein Ziel war halt einfach die Hawaii-Quali. Kein Platz 5, kein Platz 6. Sondern die Hawaii-Quali und war halt dann wirklich aus einer Reihe. Ich habe natürlich im Rennen schon lange überlegt und es war trotzdem eine brutal harte Entscheidung, da dann die einfach zu sagen, ja okay, jetzt das ist, hier ist zu Ende. Also so einfach war es jetzt nicht. Und ja, aber es war halt dann schon, habe ich überlege jetzt auch immer noch, hätte ich es irgendwie schaffen können, wenn ich irgendwie anders geraced wäre, aber ich glaube, da war die Top 4. War dann halt einfach für mich unglücklich, wie stark die halt einfach an dem Tag waren, von vorne bis hinten und da hatte ich dann einfach keine Chance und das musste ich mir halt dann im Rennen auch einfach eingestehen, auch wenn ich bis dahin eigentlich ein super, super Rennen gemacht habe, außer jetzt vielleicht die ersten 10 Kilometer beim Laufen, aber da können wir dann später nochmal drüber sprechen.
Genau, und darauf, was ich sagen wollte mit Lothar, und da würde ich ihm tatsächlich auch ein bisschen recht geben, dass ich schon glaube, wenn du sowas im Hinterkopf hast, dass du dann halt, du hast halt wirklich eine Option und die gibst du dir ja sonst nicht. Also wie Nicky Boy das gesagt hat, wenn es jetzt beispielsweise Kona ist, dann sagst du, die würde man nicht auf die Idee kommen, ich gehe jetzt raus und starte dann 2 Wochen später irgendwo beim Ironman Florida oder so, sondern da zieht man auch als Profi durch. Und was ja ein Fakt ist, dass man teilweise dann doch halt im Rennen noch über sich hinaus wachsen kann. Und das hast du ja auch oft gezeigt, dass die zweite Hälfte beim Marathon besser ist als die erste Hälfte und dass du dich dann reingrindest. Und klar, im Nachgang, wenn man sich das jetzt anschaut und sieht, dass die ersten 4 alle unter 2,40 gelaufen sind an so einem Tag, wo es ja wirklich heiß war, das kannst du gleich alles berichten und einfach ein knallhartes Rennen war, kann man sagen, alles richtig gemacht. Aber die Tatsache, die Lothar erwähnt hat, und das, da gebe ich ihm wirklich recht, ist tatsächlich, wenn man was im Kopf hat, so diesen Plan B, dann raced man halt doch so mit 4-5% anders und hat halt in dem Moment, wo es richtig wehtut und wo dann halt diese Entscheidung fällt, was mache ich jetzt, hat man halt diese Option, dass man sagt, naja, nee, warte mal, ich habe ja Plan B und das macht natürlich total Sinn, rauszugehen und wäre jetzt schwachsinnig gewesen, das Ding durchzuziehen und dann mit irgendwie einer Minute Abstand, was ja ein absolut überragendes Rennen gewesen wäre, Fünfter zu werden und die Hawaii-Quali nicht zu holen. Das ist halt einfach ein Fakt. Aber umso mehr, glaube ich, und dann können wir wirklich mal zum Rennen starten, dass die Form da ist, dass du, wie du es gesagt hast, dass es ein Wunder war, dass du am Start gestanden hast, dass du eh schon zwei Wochen vorher das Rennen auf der Halbdistanz in Wanaka so absolviert hast. Und man muss ja auch sagen, man hat ja jetzt auch gesehen, wie gut das Rennen besetzt war, weil Mike Phillips ist ja genau der Typ, der du nicht sein wolltest. Der Typ macht ein unfassbares Rennen, wird Fünfter und geht ohne Kona-Slot nach Hause, was natürlich schon wirklich bitter ist. Aber lass uns vielleicht mal ganz kurz noch vorher starten, weil wie waren die zwei Wochen zwischen der Challenge Wanaka und Taupo?
Das war nochmal richtig, richtig gut. Also ich glaube, ich habe mich noch nie so schnell von einer Halbdistanz erholt. Also es hat mich auch eigentlich echt überrascht, weil insgesamt so die Form war ja schon gut. Also wir haben es echt nochmal ja für Wanaka ja auch schon so gut hinbekommen, dass wir irgendwie ja gerade spezifisch einfach nochmal trainiert haben und dann kam die Form doch nochmal um die Ecke, aber es hat halt eigentlich, haben halt einfach so ein, zwei Monate Base-Training einfach gefehlt. Also so insgesamt hat eigentlich einfach Volumen gefehlt und das wusste ich schon auch im Hinblick auf den Ironman, dass das, wenn es am Ironman scheitert, dann wird's deswegen sein, dass mir halt einfach irgendwie so dann hinten raus einfach die Körner ausgehen, weil mir halt einfach die Long Rides fehlen. Also gar nicht so die Long Runs, weil beim Laufen habe ich mich echt sicher gefühlt. Aber dadurch, dass halt dann, dass mein Laufen kommt als letztes, das ist halt beim Radfahren einfach nochmal so ein bisschen die Ökonomie über die lange Strecke fehlt, dass ich dann halt gar nicht meine Laufleistung erst abrufen kann. Und das war halt so die einzige Sorge. Aber dann so ja, im Training, so zwischen Wanaka und Taupo, mich sauschnell erholt, dann konnte ich auch noch mal ein paar Tage richtig gut trainieren in Taupo. Nochmal Strecken und so weiter, alles gut anschauen. Schwimmform kam dann nochmal richtig gut rum. Also ich hatte das Gefühl, dass so Wanaka, das Rennen war so, war so Tag 1, wo ich so ein bisschen wieder Richtung meiner alten Schwimmform gekommen bin, weil davor war ich im Pool immer noch so ein bisschen bodenlos, und dann aber auch im Pool so wurden die Zeiten auch wieder richtig schnell, also auch eine Woche vorm Rennen nochmal so 6x400 auf 5,20 Abgang geschwommen, alle so in 4,50. Auch recht so komfortabel, halt so an der Schwelle, hat sich auch alles echt gut angefühlt im Pool und da ja kam auch halt im Schwimmen dann auch wieder so das Selbstbewusstsein und Radfahren war an sich von den Wattleistungen gut, aber die Frage ist halt, wie gut wird es sein über 4 Stunden, ist natürlich dann auch was anderes und wie sehr wird mich das dann wiederum fürs Laufen killen, weil so an sich das Laufen, die Laufform war, ist eigentlich so das Beste von allen dreien im Moment, aber konnte ich halt im Rennen jetzt absolut gar nicht zeigen, leider. Da hat halt dann am Ende des Tages, glaube ich, halt einfach nochmal diese ein, zwei Monate Base-Training gefehlt, um das Ganze halt zu komplettieren.
Aber habt ihr Einheiten gemacht das Wochenende zwischen Challenge Wanaka und Taupo, die so ähnlich waren wie jetzt vor deinen anderen Langdistanzen? Also dass ihr so Key-Sessions habt, dass ihr am Wochenende davor beispielsweise eine gleiche Einheit macht, um halt nochmal einen Reiz zu setzen, um aber halt auch abzuprüfen, wie die Form ist? Oder war das komplett anders als vor deinen beiden ersten Langdistanzen?
Nee, schon auch nochmal in die Richtung ein bisschen reduzierter als jetzt vor Rot zum Beispiel. Also das Wochenende vor Rot habe ich schon im Endeffekt nochmal eine Mitteldistanz gemacht im Training oder sogar ein bisschen mehr. Also so ein bisschen Norweger-Style, wobei die machen sogar den kompletten Ironman nochmal so die Woche vorher. ich meine, jetzt hatte ich ja quasi die Mitteldistanz zwei Wochen vorher, den Wettkampf. Und ja, da haben wir dann nochmal so, ich meine, 10 Tage vorm Rennen, das hatte ich auch auf Instagram gepostet. Das waren nochmal so 3 Stunden mit relativ viel Efforts auf dem Rad und dann Koppellauf mit 13 Kilometer, bisschen schneller als Ironman Pace und dann ja auf dem Rad dann nochmal so 2, 3 Stunden Sessions immer jeweils mit Ironman Pace. Aber ja, jetzt auch nichts mehr übertrieben. Und in der Taper-Woche haben wir dann schon sehr, sehr reduziert, wo ich dann auch nochmal mit dann drüber gucken muss, ob das überhaupt gut war oder so sinnvoll war oder ob wir vielleicht da sogar lieber das nächste Mal nicht ganz so reduzieren.
Aber das ist ja krass, das heißt, du hast tatsächlich 3 Tage nach dem Rennen in Wanaka schon wieder warst du so erholt, dass du schon wieder so eine Key-Session machen konntest. Also da hat sich die Halbdistanz ja wirklich überhaupt nicht aus den Schuhen geworfen.
Ja, nee, also, nee, das waren ja 5 Tage nach Wanaka, aber ja.
Ja.
Krass. Im Endeffekt. Also ich habe mich auch wirklich auch am Tag nach der Mitteldistanz habe ich schon gemerkt, okay, ja, ich meine, da war ich so ein bisschen müde, aber lange halt eben nicht, wie ich es halt sonst von den Rennen kannte. Und ja, es macht schon auch einen Unterschied, wenn man auch direkt nach dem Rennen, also in Wanaka, wirklich drauf schaut, so schnell wie möglich zu regenerieren, also wirklich die ganzen, also wirklich so schnell wie möglich auch isst, ganz viel trinkt, Massage und das Ganze, wo man sonst halt auch oft mal irgendwie nach dem Wettkampf sagt, ja, jetzt ist alles egal. Und dann irgendwie 5 Stunden später merkt man, oh, ich habe noch gar nichts gegessen, jetzt habe ich richtig Hunger. Also wenn man da auf so Kleinigkeiten dann achtet, dann das macht dann schon auch einen Unterschied in der Regeneration.
Also hat Jana wie Hayden Wildstyle Meal Prep gemacht und du hast schon direkt genau. Auf dem Zielstrich dein Teller Nudeln in der Tupperbox gehabt und hast erstmal gegessen.
Direkt ein Burrito im Ziel.
Cool. Sehr geil.
Und glaubst du, dass das Schwimmen, weil du das ja so angesprochen hast, glaubst du, dass es jetzt tatsächlich auch schon vielleicht die ersten Früchte sind von der Zusammenarbeit mit dem neuen Schwimmtrainer, dass du merkst, dass du die Technik jetzt auch irgendwie umsetzen kannst und dass du dadurch vielleicht eine andere Leichtigkeit im Wasser hast oder einfach ein anderes Selbstbewusstsein?
Ja, ich glaube schon. Also es ist jetzt schon, also ich habe in Lanzarote eigentlich erst halt so richtig angefangen mit Schwimmen oder kurz vor Lanzarote so richtig angefangen mit Schwimmtraining, aber von Anfang an halt immer auf so ein paar Kleinigkeiten geachtet und wie es halt so ist, manchmal vergisst man es, manchmal schlürft man halt trotzdem irgendwie seine 4-5 Kilometer runter, aber die meiste Zeit habe ich schon nämlich immer geguckt, zumindest irgendwie so die ersten paar Bahnen, dass ich jetzt irgendwie so auf die Technik achte und irgendwann wird es halt dann tatsächlich so ein bisschen so ein Automatismus. Und ich habe jetzt schon das Gefühl, ich meine einerseits dass mein Zug ein bisschen länger geworden ist, und dann ist aber auch mein Ellbogen jetzt nochmal ein bisschen besser geworden vom Schmerzlevel. Also jetzt gerade so also vor Wanaka habe ich das schon noch gespürt, aber dann so nach Wanaka war es dann eher richtig gut. Da hatte ich dann auch das Gefühl, dass ich mich einfach nochmal wieder endlich mal ein bisschen besser reinlegen kann. Und das dann natürlich nochmal in der Kombination dann auch mit vielleicht besseren Technik. Also muss ich jetzt natürlich auch zu Hause nochmal dann wieder mit dem Schwimmcoach gegenchecken, ob die Technik auch wirklich besser geworden ist oder ob es einfach nur an Fitness liegt und wieder besser an Ellbogen. Aber ja, also ich hab schon das Gefühl, dass es so langsam Früchte trägt. Auch so einfach dieses viele Lagenschwimmen, jede Einheit, dass mir das auch einfach nochmal ein anderes, oder ein besseres Wassergefühl einfach gibt und ich dadurch halt einfach den Zug nochmal schöner durchziehen kann und länger machen kann.
Sind ja schon mal gute Vorzeichen, aber dann lass uns doch mal direkt ins Schwimmen reingehen. Erzähl doch mal, wie war es beim Wettkampf? Ich habe tatsächlich nämlich nach dem Schwimmen erst eingeschaltet, weil ich Frieda ins Bett bringen musste und hab dann gesehen, Fred bringt die Verfolgergruppe aus dem Wasser. Und dann ist ja irgendwas passiert, da kommen wir dann später zu. Da haben wir ganz hektisch, da können Nils und ich dann noch erzählen, hin und her geschrieben und Mutmaßungen angestellt, bis ich dann die Info von Tom bekommen habe. Aber erzähl mal, wie war es Schwimmen? Aus deiner Sicht?
Schwimmen war erstmal so bis, man konnte nicht einschwimmen vorher, weil eine Stunde vor uns ist quasi schon der Ironman 70.3 gestartet. Wir hatten für den Ironman einen sehr späten Start, erst um 7.45 Uhr, konnte man quasi ausschlafen. Und dann wurden wir quasi, die Top 10 wurde aufgerufen, ich hatte Startnummer 11. Und dann durften wir alle ins Wasser, mussten erstmal so 100 Meter bis zur Startlinie schwimmen, also so wie in Kona. Das war dann quasi unser Einschwimmen. Und dann war es schon, das war ein bisschen komisch mit dem Start, beziehungsweise ich weiß auch nicht, warum die das gemacht haben. Also wir mussten uns quasi zwischen so zwei orangenen Bojen erstmal aufstellen. Die Startlinie war aber zwischen den zwei grünen Bojen so 20 Meter vorne. Und im Briefing haben die schon gesagt, so, ja, wenn sie sagen, you are in the hands of the starter, dann dürfen wir losschwimmen. Aber bis dahin müssen wir quasi zwischen den orangenen Bojen sein. Und das halt, und dann halt irgendwann halt, you are in the hands of the starter, und dann irgendwann kommt halt der Schuss. Und das war dann schon so komisch. Das heißt, wie losschwimmen? Also dürfen wir nur bis zur Linie, bis zu dem Grün vor, da dürfen wir schon richtig losschwimmen. Also es hat halt niemand gecheckt, anstatt dass die halt einfach gesagt haben, ja, wenn der Schuss kommt, dann dürft ihr losschwimmen. Und deswegen war das halt, das war dann auch so ein richtig komischer Start, weil da war so, you are in the hands of the starter, und dann schwimmen alle so irgendwie so halt so Wasserballkraul, weil du wirst ja auch den Schuss hören, aber halt auch schon relativ zügig. Weil ich meine, klar, der Schuss, der kam dann auch schon so nach 3-4 Sekunden, aber das war wirklich, das war komplett wild, weil die Links, die waren irgendwie noch ganz hinten bei den orangen Bojen, und ich war rechts mit Kyle. Wir waren schon echt relativ weit vorne, also wir hatten eigentlich mega, mega den Vorteil. Und das war echt chaotisch. Und ich habe auch mitbekommen, dass man den, also der Start wurde ja eh gar nicht gezeigt im Livestream, hat irgendjemand mal mir erzählt. Also haben die den auch verpasst von Ironman im Broadcast.
Ne, die waren beim Briefing und haben gedacht, oh, das zeigen wir lieber nicht, das geht bestimmt schief.
Ja, wahrscheinlich. Nee, aber dann hatte ich dadurch halt einen richtig guten Start, weil ich halt mit Kyle wirklich irgendwie gefühlt, also gefühlt war wir 5 Meter vor allen anderen. Also, weil ich war, vielleicht, weil wir das irgendwie zuerst gehört haben mit diesen Johans Head of the Starter, weil die war quasi auf unserer Seite. Vielleicht haben die anderen das irgendwie nicht mitbekommen, nicht, oder nicht gehört. Und war dann direkt so an Kyles Beinen und bin mega gut weggekommen und war dann richtig lange so an Position 2 erstmal, bis halt dann von links irgendwann dieser Zug so rüberkam. Und ziemlich genau so nach, ja, so kurz vor der ersten Boje, so nach 400, 500 Metern war es dann schon so, boah, jetzt langsam wird's richtig hart. Hab dann leider die Beine da nicht mehr halten können von der Gruppe dann. Was ein bisschen bitter war, weil ich wollte es eigentlich schon so richtig, aber es ging einfach nicht in dem Moment. Also es war nicht so wie irgendwie in manchen anderen, wo ich dann entschieden habe, ja, es ist mir jetzt irgendwie zu hart und ich möchte noch Energie sparen, sondern da war es wirklich einfach so, dass die mir dann einfach so ein bisschen davongezogen bin und da ist halt so eine Lücke aufgegangen. Und und ab dem Zeitpunkt war ich dann einfach, ja, bin dann einfach so, irgendwann hab natürlich noch probiert, so ein paar 500 Meter, dass irgendwie nochmal das Loch irgendwie kleiner wird, aber wie es halt so ist, die Gruppe, wenn es halt mal aus dem Wasserschatten bist, dann hast du dann auch da keine Chance mehr. Und es kam leider auch niemand rum, der dann mal gesagt, irgendwie Zwischensprint gemacht hat. Das gibt es ja auch manchmal, dass jemand von hinten kommt und da nochmal probiert. Aber kam leider auch niemand rum. Und ja, hab dann irgendwie so meinen Rhythmus gefunden, aber hatte echt gute Arme. Und bin dann da einfach weitergeschwommen. Es war noch so einmal so dieser Zeitpunkt, wo ich so eben genau darum gekämpft habe, um diesen Wasserschatten zu halten und halt irgendwie so 4-5 Meter dahinter war. Genau dann war dieses Broadcast-Boot, das war ein relativ großes Boot, genau auf so einer blöden Höhe, dass ich diese ganzen Wellen von diesem Boot abbekommen habe.
Fies, scheiße.
Das war auch so wirklich, das war wirklich wie ich, die vorne, die schwimmen so ganz gechillt und ich bin in so einer Waschmaschine, da 5 Meter dahinter.
Aber dann bist du tatsächlich so
lose-lose. Du hast die Wellen abbekommen und die Gruppe verloren.
Ja, und dann war es, als ich dann wirklich also 10, 15 Meter dahinter war, dann war es irgendwann wieder besser. Und dann war ich eher so, okay, endlich sind diese scheiß Wellen weg. Die Gruppe zwar auch, aber ja.
Aber dann bist du wirklich die kompletten 3 Kilometer am Ende alleine vor der Verfolgergruppe geschwommen.
Ja, also ich habe dann irgendwann mal, ich habe dann schon mal 2-3 Mal habe ich Tempo rausgenommen. Und warum zu gucken, ob jemand vorbeikommt und mal die Führung übernimmt, aber es kam nie jemand vorbei. Und dann war ich aber auch immer so, ja gut, aber ich möchte jetzt auch nicht irgendwie da mega viel Zeit verlieren. Also wäre schon cool, wenn ich meine, ich habe ja gesehen, da waren irgendwie 5-6 Leute vorne. Also war jetzt nicht, wenn es jetzt irgendwie nur Kyle gewesen wäre oder vielleicht noch Kyle mit irgendeinem anderen, dann hätte ich gesagt, ja okay, schwimmt. Ich mache jetzt hier oder ich möchte jetzt hier schon Energie sparen, aber es waren dann schon zu viele einfach, dass ich dass ich halt dann gesagt habe, ja, da möchte ich jetzt auch den Abstand nicht zu groß werden lassen. Dann schwimme ich jetzt einfach wirklich so mein Tempo, aber schon zügig. Und dann, ja gut, dann hab ich halt jetzt hier quasi Pech gehabt, dass ich die Führungsarbeit mache und die hinter mir Glück gehabt. Aber ja, am Ende war das glaube ich, jetzt auch nicht so schlimm. Also ich bin jetzt kein Tempo geschwommen. Die 3 Kilometer, dass es mir dann den Stecker schon gezogen hat. Also das habe ich dann schon so gewählt, aber halt eben noch schnell genug, um den Abstand nach vorne so gering wie möglich zu halten. Und das war dann auch echt erfreulich, dass es irgendwie nur 90 Sekunden waren, glaube ich, am Ende. Und ich das aber quasi komplett alleine gemacht habe. Ja, das gibt mir da schon so Selbstbewusstsein, oder hält mich optimistisch für die Saison, dass da jetzt nicht mehr viel fehlt, dass ich dann am Anfang so nach diesen 500 Metern auch die Beine dann halten kann und dann schwimme ich ja automatisch mit dem gleichen Effort, wie ich jetzt 3 Kilometer vorne geschwommen bin, kann ich dann 3 Kilometer da im Wasserschatten mitschwimmen oder vielleicht sogar mit noch weniger Effort, wenn ich halt einfach diese 300-400 Meter danach noch schaffe quasi. Und ja, dann komme ich automatisch 90 Sekunden vorher oder dann mit der Führung aus dem Wasser. Also viel fehlt dafür quasi nicht. Und das dann
ist
ja erfreulich.
Und du schwimmst nicht in den Wellen vom Übertragungsboot. Das ist ja auch noch.
Ja, genau. Ja,
aber in Südafrika gibt es auch genug Wellen. Das ist dann auch wieder die Waschmaschine. Aber da gibt es einen Landstart, glaube ich, mit reinrennen. Das ist für dich wahrscheinlich
nicht so. Südafrika ist ja eher so die 50-50 Chance, ob überhaupt Schwimmen stattfindet.
Ja, stimmt. Stimmt.
Und wenn es stattfindet, dann wird sie oft verkürzt. Das ist dann ja auch so. Ja. Also. Aber krass. Ja, cool. Und dann ging das los, wo sich alle die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen haben. Fred als erster der Gruppe in der Wechselzone. Und dann, das war natürlich auch sehr cool. Ich meine, das ist ja, müssen wir auch nochmal drauf zu sprechen, dass du ja der best-looking guy im Feld warst offiziell. Das gab es ja keine Diskussion. Und was ja wirklich cool ist, ist einfach durch das Pink im Anzug kann man dich ja einfach sehr gut erkennen. Aber als dann alle zum Rad gelaufen sind, da hat man das Pink dann erstmal vergeblich gesucht. Also du hast beschlossen, Socken anzuziehen und die Gruppe erstmal ziehen zu lassen.
Nein, aber auch Nils, jetzt hast du das komplette Ding hier versaut. Wir müssen doch die Geschichte erzählen. Ich schreibe dir dann irgendwann, hey, was hat denn eigentlich der Funk da in T1 gemacht? Du, ja, weiß ich auch nicht. Und dann hin und her, dann schreibt Nils irgendwann, ja, oder hat der Socken angezogen? Nee, aber das wäre richtig dumm. Der hätte mit KB aufs Rad gehen können. Das wäre richtig dumm. Also Fred, was hast du gemacht?
Ja, also ich bin, also in die Wechselzone bin ich schon mal ich bin als Erster aus dem Wasser von unserer Gruppe, aber in die Wechselzone bin ich schon als Fünfter oder Sechster, weil diese, also es waren ja irgendwie so ja, 800 Meter bergauf und dann mit Neo. Und wenn ich eins wirklich nicht kann oder vielleicht mal üben muss oder trainieren muss, ist es so mit Neo laufen. Vor allem dann irgendwie so, ja, da kostet mir das Schwimmen, glaube ich, vielleicht dann im Vergleich zu den anderen doch noch irgendwie ein bisschen zu viel Körner. Oder ja, ich hätte doch mal dann lieber in Wasserschatten gehen sollen und dann lieber den Wechsel eben schneller machen sollen. Und ja, da habe ich auf jeden Fall schon einiges verloren. Und ja, okay, dann habe ich halt Socken angezogen, weil ich es halt irgendwie einfach immer für die 180 Kilometer komfortabler fand. Ja, kann ich jetzt auch nochmal überlegen fürs nächste Rennen, ob ich vielleicht es dann doch nicht mache oder erst halt eben zum Laufen. Ich meine, klar, das ist halt die Zeit, die holt man sich natürlich auch im zweiten Wechsel wieder. Also es ist in der Gesamtzeit keine verlorene Zeit.
Meinst du?
Also und ich hatte dann schon gedacht, dass bei 20 Meter ist es dann auch relativ, ich meine, wenn es jetzt 12 Meter gewesen wäre, hätte ich safe nicht gemacht, weil da musste ich ja auch direkt in die Gruppe, aber dadurch, dass halt 20 Meter war, habe ich mir dann eben gedacht, ja, ich kann es machen und es ist egal, aber ja, hätte wahrscheinlich dann doch, wäre wahrscheinlich doch ein Vorteil gewesen, wenn ich da einfach direkt vorne dann mit KB da drin gewesen wäre. Und ja, genau.
Und in der zweiten Werbung, 8Sleep, unser Presenter. Und Nils, als ich gesagt habe, 8Sleep ist heute der zweite Presenter, hast du gesagt, oh, da habe ich was zu erzählen. Also würde ich sagen, spring direkt rein, erzähl deine Geschichte, ich will sie hören.
Genau, auch hier im Camp Erfahrung von Camp-Teilnehmern, die sich das Bett natürlich, was heißt natürlich, echt? Die sich das Bett tatsächlich auch gekauft haben. Es ist ja so, dass alle geil. Immer überlegen, machen sie es nicht, weil es natürlich hochpreisig ist. Aber die haben genau das berichtet, was wir auch erlebt haben am eigenen Leibe und was ja auch unsere Frauen berichten. Sind beide total begeistert, haben beide auch anspruchsvolle Jobs, wo sie teilweise auch nachts arbeiten müssen. Also eine Ärztin, die wirklich auch da viel Stress hat, was den Job anbelangt. Und beide haben beschrieben, dass sie deutlich besser schlafen, dass die Recovery Scores deutlich besser sind und auch irgendwie ganz witzig. Er hat so ein bisschen darauf gedrängt und hat gesagt, pass auf, wenn es dir gefällt und wenn du sagst, es funktioniert, dann gibst du was dazu. Ansonsten ist es meine Investition. Und sie musste leider viel dazu geben, weil sie eingestehen musste, dass es halt einfach richtig, richtig, richtig gut ist. Das fand ich irgendwie stark. Fand ich irgendwie auch einen richtig, richtig coolen Deal. Und tatsächlich, was ich halt einfach sagen muss, es geht da nicht um Leistungsoptimierung im Sinne vom Sport. Also da kann man sich mal fragen, wie viel Geld gibt man für Radmaterial aus und wie viel Geld gibt man für einen neuen Neo aus oder für Laufschuhe, wo man nicht mit der Wimper zuckt. Sondern es geht ja wirklich um die Investition in die Gesundheit. Also gerade Stichwort Longevity, was ja auch in aller Munde ist. Ihr macht halt nicht einfach nur was, um im Triathlon besser zu sein, sondern um halt einfach gesünder zu sein. Und das, was wahrscheinlich neben der Ernährung und dem Lebensstil, den die Lebensqualität am meisten beeinflusst, ist tatsächlich der Schlaf. Ich meine, wie viel Prozent unseres Lebens verbringen wir im Bett? Und da muss man wirklich sagen, ist das, finde ich, extrem gut investiertes Geld, weil man es auch wirklich ab Tag 1 merkt, dass man halt einfach deutlich besser schläft, deutlich besser regeneriert und dadurch auch deutlich gesünder ist.
Dem habe ich nichts hinzuzufügen, außer ihr könnt, wenn ihr es bestellt, 30 Tage das Bett testen, wenn es euch nicht gefällt, zurückschicken und mit dem Code PushingLimits, alles groß geschrieben, bekommt ihr auf den Pod 5 Ultra 350 Euro Rabatt. Aber ja, das Wichtigste ist einfach bei diesem ganzen Ding, dass es 30 Tage wirklich testen kannst zu Hause. Und ich glaube, wir haben es jetzt mehrfach gesagt, wenn man es einmal gemacht hat, will man es, glaube ich, nicht wieder missen. Und jetzt kommt bald wieder die Zeit, wo das Bett noch mehr wert ist. Also wenn es wirklich wieder warm wird oder ihr einen Raum habt, der im Sommer warm wird, dann profitiert ihr auf jeden Fall doppelt und dreifach, dass ihr das Bett einfach kühlen könnt. Das ist einfach super angenehm. Und ja, bei mir ist auch immer noch so. Ich schlafe auf jeden Fall besser und länger als vorher. Also, das war's. aidsleep.com/pushinglimits oder alle Links in den Shownotes. Und jetzt hier wieder rein in den Podcast.
Also hat sich durch die 20-Meter-Regelung, ich meine, das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt, die Gruppendynamik nicht verändert? Oder erzähl mal,
ja,
wie war das jetzt? Das
doch schon. Also insgesamt kann man schon sagen, auf jeden Fall. Sonst wären wir da ganz sicher mit 15, 16 Mann in die zweite Wechselzone gerollt. Ganz, ganz sicher. Als wenn man die Gruppe allein mit 20 Metern nach 90 Kilometern gesehen hat, und da sind schon eben ein paar weggeflogen und die wären halt dann auch noch alle dran geblieben und dann Kyle wäre wahrscheinlich auch nicht so weggekommen und ich wäre am Ende garantiert auch nicht weggekommen. Also das wäre alles zusammengeblieben. Also wären so 15, 16 Leute sicher in die zweite Wechselzone. Das Problem war halt einfach und deswegen war es dann halt auch blöd mit 20-Meter-Regel, dass es halt eben trotzdem in der ersten Runde so eine Gruppendynamik gab, weil der Wind einfach leider so blöd stand für die guten Radfahrer und sehr gut stand für die schlechten Radfahrer. Also es ist quasi so eine Strecke, das hast du am Anfang 20 Kilometer so ein bisschen rauf und runter und dann hast du so 35 Kilometer leicht bergab und dann 35 Kilometer leicht bergauf zurück. Und normalerweise hast du eigentlich immer auch auf diesen leichten Bergabstück eben Rückenwind und dann auf diesen leichten Bergaufstück Gegenwind, sodass da normalerweise sich beim Ironman Neuseeland immer alles zersprengt, so diese letzten 35 Kilometer oder 35, 40 Kilometer. Weißt du, du hast ja einfach leicht bergauf, du hast Gegenwind, du hast die schlechten Straßen, da zersprengt es halt einfach total und dann war es halt jetzt einfach der Wind, war halt der Wind jetzt einfach andersrum. Und du hattest auf diesem leichten Bergabstück eben Gegenwind gehabt, sodass man da in Anführungsstrichen nur so 55 km/h gefahren ist. Und dann aber halt leider auf diesem Bergaufstück, wo ich dann halt eigentlich gedacht habe, spätestens da zersprengt sich's, Da hattest du halt Rückenwind, sodass man da auch immer noch halt so schnell gefahren ist, dass du einfach bei 20 Meter halt auch noch einen leichten Windschatten hast. Und ich meine, natürlich ist es schon tausendmal besser als bei 12 Meter. Aber dadurch gab es halt einfach in der ersten Runde auf jeden Fall Gruppendynamik, gerade weil das dann eben 12 Leute oder so zusammen waren. Also wenn es jetzt irgendwie nur 2, 3 gewesen wären, dann macht es ja nicht so viel aus. Aber klar, wenn du dann, dann bei 50 km/h selbst nur 20 Meter bei 12 Leuten hinten bist, klar, da sparst du natürlich auch selbst wenn es halt nur 20 Watt sind, das macht dann natürlich schon einen riesen Unterschied. Und ja, das habe ich dann halt leider da so ein bisschen verschlafen, weil ich halt dann nicht nur da zu langsam gewechselt habe, sondern halt auch einfach am Anfang so ein bisschen zu sehr in das vertraut habe, dass es eben keine Gruppendynamik gibt, beziehungsweise da dann einfach nur an meine Wattwerte gehalten habe, also gar nicht wirklich zu keinem Zeitpunkt irgendwie drüber gegangen bin, gerade auch am Anfang eben die 20 Kilometer, wo es halt eben so ein paar steile Dinger drin sind, bei jedem Berg unterhalb der Schwelle geblieben, dann einfach nur wirklich runterrollen lassen, also so aero gemacht wie möglich und da halt wirklich sehr gerade bis zum Wendepunkt eben dieses schnelle Stück dann auch noch, wo ich gewusst habe, jetzt bei 55 km/h macht es keinen Sinn, irgendwie 340 Watt zu fahren, da halte ich mich lieber irgendwie an meinen unteren Grenzen und mache dann lieber ein bisschen mehr Watt, eben wenn es dann wieder leicht bergauf geht. Und ja, da war ich halt einfach in der ersten Runde extrem konservativ unterwegs noch zusätzlich. Und ja, im Nachhinein hätte ich da natürlich, abgesehen von schnelleren Wechseln, da auch einfach so schnell wie möglich doch in die Gruppe einfach reinfahren sollen.
Aber hat dich das in der Situation negativ beeinflusst im Kopf, dass du realisiert hast, ey, warte mal, was ist denn jetzt hier los? Ich komme nicht an die Gruppe oder du wusstest ja nicht, dass es eine große Gruppe ist. Du kommst nicht weiter nach vorne. Also ist das was, wo du dann gedacht hast, fuck, was habe ich jetzt hier gemacht? Wieso bin ich nicht schneller da, wo ich sein wollte? Oder hast du es gar nicht realisiert oder wahrgenommen oder negativ wahrgenommen?
Nee, da zu dem Zeitpunkt war ich wirklich so, ja, ich pace jetzt hier einfach mein Ding und dann werde ich die alle nach und nach einsammeln, weil ich war eigentlich zu dem Zeitpunkt so sicher, ja, okay, da macht jetzt natürlich Blumi Druck da vorne, der will so schnell wie möglich irgendwie Kyle Smith einholen und alle fahren hinterher, aber dadurch, dass 20-Meter-Regel ist, müssen die auch alle halt, alle dafür arbeiten, das habe ich mir halt gedacht und dann hole ich die sicher in der zweiten Runde oder früher easy ein. Und was machst du da nicht? Machst du das gerade?
leichte Verwirrung. Ich dachte auch gerade, was ist hier? Spooky, das Programm hat mich ein bisschen aus dem Konzept
gefragt. Überraschung gibt es hier immer.
Ja, Wahnsinn. Neue Funktion entdeckt.
So sieht's aus.
Und kurz überlegt, was ist die bessere Ansicht?
Ja, und da war ich einfach so richtig so, ich fahr hier mein Ding, ich pace es hier einfach von vorne bis hinten durch und sammle die da einfach ein. So. Also war ich sehr selbstbewusst eigentlich. Also wirklich das Gegenteil von dem, was du gesagt hast. Und war mir, hat mich gar nicht gestört, dass die irgendwie so, also ich meine, ich habe die auch die ganze Zeit gesehen, das war halt schon gut, weil man konnte immer relativ weit gucken. Aber ja, war da eigentlich eben sehr selbstbewusst, dass ich die dann irgendwann einhole.
Ich meine, letztendlich ist ja der Plan auch so aufgegangen, also muss man ja auch sagen.
Ich bin halt eben genau, also ich hatte, glaube ich, bis zu dem Wendepunkt eben, ja, wo man dann halt auch noch, bis zum 45 Kilometer Wendepunkt war der Abstand gleich dann eigentlich die ganze Zeit. Und ab da, wo ich dann halt auch eben gesagt habe, jetzt leicht bergauf, war ich eher an meinen oberen Grenzen, da bin ich dann immer näher gekommen. Und das habe ich dann auch gesehen und das hat dann auch wieder motiviert natürlich. Und ich bin dann auch einmal bei ziemlich genau bei Kilometer 80 war ich eigentlich schon fast an dieser Gruppe dran. Und dann habe ich aber eben gemerkt, was man ja auch im Livestream gesehen hat, dass hinten mein Flaschenhalter locker wird. Und da waren halt noch beide Flaschen komplett voll und es war halt schon auch wichtige Nutrition, die ich jetzt gerade für die zweite Runde gebraucht habe. Und dann habe ich halt, da musste ich halt gucken, also ich war schon fast an der Gruppe dran. Das war so leicht bergauf, war nicht schnell unterwegs. Also man hat es jetzt auch nicht irgendwie so rollen lassen können. Und ich habe halt dann vorne eben so schnell wie möglich alles leer getrunken. schönes Hydration System und die Flasche alles leer. Und dann halt quasi von hinten, also erstmal die BTA-Flasche getauscht und dann das Hydration System noch komplett aufgefüllt. Und dann waren die beiden Flaschen hinten, waren dann quasi komplett leer. Und dann war ich so, okay, jetzt ist scheißegal, was da hinten passiert. Es hat aber trotzdem mega genervt. Und ich war so froh, als dieser Flaschenhalter nach irgendwie 120 Kilometern endlich komplett weggeflogen ist.
Wir hatten da noch richtig Schiss. Nicht, dass du da noch irgendwie unintentional littering eine Zeitstrafe kriegst, oder? Weil wenn das ein Kampfrichter sieht, kriegst du ja wahrscheinlich auch noch irgendwie eine Strafe.
Ja, ich weiß nicht.
Und das war ja absehbar, also dass das Ding irgendwann fliegen geht. Da hätte man ja auch mal als Kampfrichter, wenn man das sieht, hier bleibe ich mal kurz. Keine Ahnung, wenn man es drauf anlegt. Also da hatten wir dann.
Aber ich glaube, dann hätten die mir, wenn dann auch mal sagen können, ja, okay, dein Flaschenhalter ist locker, du musst den jetzt, musst du stehen bleiben und den mal festmachen, sonst kriegst du Strafe wegen Anhalten. Ich glaube, dann müsste man.
Oder in der Hand halten, wie KB seine Extension. Hast du das mitbekommen eigentlich?
Ja, ja, also ich meine, ich habe es nach dem Rennen erst mitbekommen. Im Rennen habe ich es nicht gesehen. Also ich bin ja an ihn ja, zwei, dreimal vorbeigefahren in der zweiten Runde. Und habe jetzt nie gesehen, dass der da irgendwie, dass dem eine Extension fehlt. Weil der sah ja trotzdem, der sah aber trotzdem mega gechillt auf seinem Fahrrad drauf.
Aber, ja, aber das heißt kurz, Fred, du hast dir dann innerhalb von 10 Minuten 250 Gramm Kohlenhydrate reingehauen.
Nee, ich meine,
das war ja bei 90, also, ne? Oder 80.
Nee, bei Kilometer 80, also genau, der Plan war ja, dass das alles leer sein soll, bei, also vorne alles leer bei Kilometer 90 und dann tausche ich es quasi mit hinten aus. Also so viel war es dann auch nicht mehr.
Ja.
Aber ja, okay. Bis, also.
Gutes Start. Timing vom Flaschenhalter.
Genau. Ja, ja.
Auch noch, ich habe dann, ich habe kurz mit Tom geschrieben und dann meinte Tom auch noch so, oh nee, hoffentlich hat er, waren die Dinger leer und so. Ich so, ja, hat er bestimmt irgendwie. Meinte Tom, ja, du hättest auch noch ein bisschen Reserve-Gels oder Notfall-Gels irgendwie an Bord gehabt, sodass du schon durchkommst. Und dann habe ich irgendwie als Joke geschrieben, das hat er extra gemacht, nur mal für die zweite Runde jetzt, wo er Angriff macht, Gewicht sparen und aerodynamisch ja, genau. Die Flaschenhalter abwerfen, damit es noch ein bisschen schneller ist. Das war geplant.
Genau.
Nee, das ist ja, so eine Launch-Rakete. Du hast so einen Knopf, dann lockert sich das.
So wie früher der Seat-Shifter, das gab es ja wirklich. Das war so ein Hebel, der über so einen Zug funktioniert hat. Und dann ist immer, wenn du berghoch gefahren bist, hast du den nach hinten gestellt. Dann ist der Sattel nach hinten gegangen, damit du besseren Druck hast. Und wenn es halt schnell wurde, hast du den Seat-Shifter nach vorne gelegt. Dann ist der Sattel nach vorne
geil,
gegangen.
Geil, hattest du so ein Ding?
Nee, ich nicht. Das Ding hat, glaube ich, auch 5 Kilo gewogen oder so. Aber das gab es wirklich. Also das war so eine ganz krass nach vorne gekröpfte Sattelstütze. Musste mal deinen Papa fragen. Der hatte das mit Sicherheit, die alte Radmaschine. Das kann ich mir. Habt ihr wahrscheinlich noch irgendwo in der Garage liegen. Seat-Shifter 2000 oder so.
Auf den 26 Zoll Rädern verbaut.
Genau, exakt. Prinzip ja 26 Zoll Rahmen und dann den Seat-Shifter montiert. Aber dann hast du die Gruppe also ziemlich genau nach der ersten Runde eingeholt, nach dem zweiten Wendepunkt. Da war aber Trevor Foley noch hinter dir, oder? Oder ist der zu dem Zeitpunkt schon irgendwann an dich rangefahren?
Nee, da war am ersten Wendepunkt nach 45 Kilometern war der schon eigentlich war der da schon an mir dran. Aber dann, also ich weiß nicht, wie weit der dann hinter mir war, quasi die zweiten 45 Kilometer von der ersten Runde, aber ich habe mich ein paar Mal umgedreht und habe die nie gesehen. Und dann war aber eben am Wendepunkt, als ich dann in die Gruppe rangefahren bin, ist genau zum gleichen Zeitpunkt, kam er dann auf einmal von hinten. Mhm. Und dann war jetzt auch, also es war so auch so die ersten 2 Kilometer nach der Wechselzone oder nach dem Wendepunkt dann, Eingang, zweite Runde, da ging es auch bergauf. Da wurde es mega chaotisch. Da waren dann nur rote blinkende Lichter zu viert nebeneinander, so, weil da hat wirklich so jeder jeden überholt, weil dann kam halt auch eben Trevor von hinten, der hat direkt Gas gegeben, direkt nach vorne durch. Ich bin natürlich auch hinten rein. Als ich dann gesehen habe, dass sowieso alle im roten Bereich sind, auch einfach wirklich da ins Hinterrad. Auch mal ein bisschen jetzt hier so, ich musste jetzt auch so schnell wie möglich nach vorne, weil sonst wird es halt richtig hart, wenn dann wieder die Regeln gelten. Da war quasi regelfreie Zone. Beziehungsweise haben alle Athleten so entschieden. Wenn dann halt am Flachen oder wenn nach diesen ja, engen Berg, die Regeln wieder gelten, da wird es halt richtig schwer, alle zu überholen. Deswegen wollte ich natürlich auch so viele Plätze wie möglich in dieser Gruppe da gut machen. Also ich bin jetzt natürlich nicht direkt am Hintergrad, das war jetzt übertrieben. Aber es war da schon sehr chaotisch. Und dann sind auch viele, also ich bin da so Trevor hinterher, dann ist jemand wirklich direkt zwischen mir und Trevor reingefahren, da auch Trevor hinterher. Und da musste ich den wieder überholen, irgendwie in dritter Reihe. Und das war ein bisschen wild. Aber
waren da Kampfrichter zu dem Zeitpunkt?
Nee. Da war es viel zu eng, weil da kam von beiden Seiten, also durften auch gar keine Motorräder fahren. Okay. Und wir hatten ja auch in der ersten Runde noch quasi die ganze 73-Athleten vor uns. Also die erste Runde war auch quasi komplett voll. Da sind wir auch die ganze Zeit in der Mitte von der Straße gefahren. Und da war es halt dadurch, dass eine engere Straße war und halt eben beidseitig befahren. Und dann kam noch die Age-Grouper quasi von oben. Oh, dann Alter. Die Age-Group, dann kam natürlich da zu dem Zeitpunkt die Age-Grouper vom Ironman aus dem Wasser auch auf die erste Radrunde und die Profis quasi in die zweite Radrunde. Also das war quasi das vollste Stück
Mayhem
von der ganzen Strecke. Und dementsprechend wurde es halt, also deswegen wurde es halt dann einfach so chaotisch und die ganzen roten blinkenden Lichter. Aber genau, und dann hat der Trevor hat dann schon, als er halt eben vorne war, hat er schon eine Attacke gesetzt. Und ich geschrieben am Tag vom Rennen, lass dich nicht von irgendwelchen Attacken ablenken, fahr einfach dein Ding. Das Problem war aber, dass halt, das waren halt irgendwie 10, 12 Mann in dieser Gruppe. Und da waren halt sau viel starke Läufer dabei. Also halt gerade auch Jack Moody, Pierre Lecor oder Matt Hansen.
Matt Hansen war da, glaube ich, noch drin, ne? Genau.
Ja, und gerade bei so Matt Hansen denke ich mir halt, ja, das ist so einer, der ist so ein erfahrener Ironman-Athlet, der ruft immer seine Laufleistung ab. Bei Pierre Lecor ist natürlich noch so die Frage, als erster Ironman. Aber Jack Moody ist natürlich auch, da wusste ich, der ist fit, ist sein Heimrennen, Heim-Ironman. Und da war ich dann halt schon so, ja, wow, wenn ich jetzt mein Ding weiterfahre, dann bleibe ich halt in dieser Gruppe. Aber da muss ich halt auch einen 2:35er Marathon laufen, um diese Hawaii-Quali zu holen. Beziehungsweise Kyle Smith war ja vorne weg und Trevor Foley hat halt gerade attackiert und Blumi natürlich hinterher. Also auf jeden Fall auch mit Trevor Foley und Kyle Smith schon mal zwei Athleten vorne, die natürlich auch Konkurrenten für die Hawaii-Quali sind. Also hatte ich halt einfach da ein bisschen dann ja auch Panik und hatte halt gedacht, ja, ich kann es mir auf keinen Fall erlauben, da jetzt eigentlich in der Gruppe zu bleiben oder weiter so konservativ irgendwie rumzufahren und bin halt auch dann, habe meine Werte einfach mal kurz sein lassen und bin da Trevor hinterhergefahren. Und das Gute war, hat sich dann die Gruppe dadurch halt auch wirklich zersplittet. Also der war dann vorne weg mit Blumi, mir, Mike Phillips und zu dem Zeitpunkt noch Ben Hamilton, glaube ich. Und dann waren halt so, ja, alle anderen immer so, ja, so knapp, so, immer so ein bisschen dahinter, so ein paar kleinere Gruppen. Aber insgesamt hat sich dann endlich zerteilt. Und das waren aber schon die härtesten, ja, 30 Minuten vom ganzen Radfahren. Also da hatte ich dann 30 Minuten, weil es halt auch gerade der bergige Teil war. Jetzt dadurch war Average Power natürlich dann nicht ganz so hoch mit den ganzen Bergabstücken. Aber Normalized Power hatte ich da über 30 Minuten 350 Watt.
Das tut schon weh.
Ja, also es war schon, ich meine, so die erste Runde bin ich im Schnitt knapp über 320 Watt gefahren. Aber das halt sehr konstant. Also hat sich halt deswegen auch gar nicht hart angefühlt. Aber dadurch war das war halt mit diesen Rauf und Runter, bergauf immer fast 400 Watt, dann wieder bergab halt rollen lassen, war das halt schon eine harte halbe Stunde, die es auf jeden Fall sehr, sehr viel Körner gekostet hat. Und ja, jetzt im Nachhinein überlege ich natürlich auch, hätte ich da vielleicht irgendwie doch ein bisschen bremsen sollen. Aber wie schon gesagt, ich glaube, dann wäre ich halt einfach nur irgendwie bei Pierre Lecor und Matt Hansen, die halt auch einfach an dem Tag saustark Rad gefahren sind, muss man schon auch sagen. Oder auch Jack Moody. Also die haben, ist es nicht so, dass die jetzt da mit den 20 Metern, 180 Kilometern im Windschatten fahren konnten. Also die waren schon einfach saustark. Und ja, Also glaube ich, war das jetzt im Nachhinein schon die richtige Entscheidung, beziehungsweise da hatte ich da einfach keine Wahl und musste halt einfach zu dem Zeitpunkt meine Karten auch spielen.
Ja, und dann hast du die Karte ja so ausgespielt, dass du dann tatsächlich auch noch weggefahren bist von den beiden. War das dann auch, wie kam das dann zustande?
Ja, das war nochmal eine andere Geschichte, weil dann bin ich erstmal so nach so den letzten längeren Bergaufstück, da sind die alle so hochgeknallt. Also das Gute war, ich bin also als Erster in diesen Berg rein und dann kam Trevor an mir vorbei, dann kam Blumi an mir vorbei, Mike Phillips an mir vorbei, Ben Hamilton an mir vorbei und alle wirklich so mit, also ich bin die ganze Zeit so 400 Watt gefahren und die sind alle so wirklich an mir vorbeigeflogen. dann war ich wirklich perfekt, halt einfach oben am Berg war ich halt an Position 5, aber es halt, war halt so, eigentlich für mich war es halt perfekt dann, so dieser Berg, also ich musste da jetzt nicht zu hart fahren, war trotzdem noch in der Gruppe und dann kam halt eben so diese 35 Kilometer lang bergab und da habe ich dann schon gemerkt, okay krass, trotz 20 Meter ist schon echt ein starker Windschatten. Und musste halt dann oft, oder habe halt dann oft auch einfach mal die Beine hängen lassen, mal für so 5 bis 10 Kilometer, um halt nicht in das rote Licht reinzurollen. Und irgendwann bin ich halt in das rote Licht reingerollt. Und da war genau ein Kampfrichter neben mir. Und dann bin ich natürlich vorbeigefahren. Und es waren aber alle wirklich schön aufgereiht in diesem blauen Licht. Das heißt, ich musste dann diese ganze Gruppe vorbei. Und das leider halt irgendwie so bei eben 55 km/h, da musst du halt wirklich so viel mehr Watt fahren, um dann halt auch noch alle zu überholen. Und dann hatte ich aber so einen Schwung, ich habe das nicht mitbekommen, also ich hatte dann irgendwie so einen Schwung vorne, dass ich scheinbar so ein Loch gerissen habe. Und das war dann Trevor Fooley, glaube ich, der hinter mir war. Der hatte halt irgendwie dann nach seiner Attacke halt einfach nur noch so sein Standgas drin. Und das hat er doch einfach nicht verlassen. Also der hat, glaube ich, der hat keine Zugänge gemacht, dieses Loch wieder zuzufahren. Und ich bin dann vorne gewesen, habe dann erstmal so ja meine 310, 320 Watt gefahren. Und kurz vom Wendepunkt habe ich mich, also es war dann nochmal 15 Kilometer später, habe ich mich dann umgedreht. Und da war auf einmal niemand mehr hinter mir. Oder ich habe es schon noch gesehen, aber es war schon relativ weit. Und da fand ich schon, okay krass, ich habe jetzt irgendwie gar nicht attackiert. Außer, dass ich halt diesen Überholvorgang machen musste. Und dann bin ich halt einfach meine Dinger gefahren. Und da habe ich auch gedacht, ja, das ist halt mit 12 Meter wäre das halt niemals passiert. Das ist halt dann schon cool. Und das, ich meine, es war halt am Ende auch einfach nach 120 Kilometer im Rennen. Also genauso auch so dieser Zeitpunkt, wo halt alle dann einfach müde werden. Und ich habe dann auch schon langsam gemerkt, okay, jetzt werden die Wattwerte auch härter und härter. Und war aber dann halt auch wiederum von dieser Lücke so motiviert, dass ich halt jetzt auch einfach nicht weniger fahren wollte und bin dann halt, habe halt einfach versucht, so in diesen Bereichen zu bleiben, die ich mit dann ausgemacht habe. Nur, dass die halt zu dem Zeitpunkt dann nochmal mehr wehgetan haben, weil ich halt davor mal eine halbe Stunde deutlich über diesen Bereich war. Das war halt nicht mit einberechnet. Also das war dann, glaube ich, eher das, wo ich hätte sagen sollen, ja, jetzt habe ich jetzt von der Lücke, aber jetzt lieber ruhig und ich bleibe da bei Trevor und Christian. Und das war dann so einer der Fehler, wo ich im Nachhinein sage, ja, das war zwar cool und hat Bock gemacht, aber mega motivierend, gerade wenn man dann auch wirklich alle paar Kilometer wieder dieses Broadcast-Motorrad neben sich hat, weil die ja immer ein Broadcast-Motorrad für Führung haben und ein für Chase. Und Kyle war ja vorne weg und dann ich und dann quasi dahinter Christian und Trevor und Mike, glaube ich. Und das, ja, das war dann, da hab ich mich so ein bisschen verleiten lassen.
Das war ganz witzig. Nochmal
ganz kurz dazu, bevor wir darüber reden, dass du dich verleiten lassen hast und so, weil ich das ist genau das, was ich beobachtet habe jetzt im Livestream zu dieser 20-Meter-Regel, wie sich diese Dynamik verändert hat. Dass es gar nicht so ist, dass du jetzt durch 20 Meter auf einmal gar keinen Windschatten mehr hast, sondern es ist, wie du beschrieben hast, wenn es sau schnell ist, hast du da immer noch einen Windschatten und kannst hinten natürlich viel gechillter fahren als vorne. Es ist schon ein bisschen weniger, aber dieser große Unterschied ist, wenn dann wer eine Attacke setzt oder vorbeifährt und der vorne ist, schon lange vorne ist oder vielleicht auch an seinem Limit ist, nicht hinterher geht, Bis dann der dahinter realisiert, oh, oh, da geht jetzt eine Lücke auf, muss der ja diese 20 Meter zufahren plus dann noch dein Loch. Das heißt, dieser Effort, um dann so eine Gruppe oder so eine Lücke zuzufahren, der ist halt irgendwie Faktor 3, 4, 5 größer, als er bei 12 Meter war. Weil wenn du diese 12 Meter dahinter bist, A, hast du noch mehr Windschatten, B, ist dieses Loch schneller zugefahren und du kannst viel mehr oder schneller reagieren. Und das ist das, was ich irgendwie dann beobachtet habe. Das heißt, wenn irgendwo ein Loch aufgeht, dann geht das Loch, wenn nicht irgendwer sofort das checkt oder reagiert, sondern wenn du da halt irgendwie 20, 30 Sekunden zu spät reagierst oder dass er siehst, dass das Loch aufgeht, weil das nicht eine offensichtliche Attacke ist, sondern irgendwie ein Athlet einfach so langsam wegfährt, dann sind die Lücken halt aufgegangen. Also, und dann hat auch keiner mehr irgendwie das Ding easy zugefahren, was du sonst bei Ironman-Rennen immer gesehen hast, wenn es große Gruppen waren, weil irgendwer saß immer nur hinten drin, hatte die Power und hat halt das Loch zugefahren. Und das ist das, was mich meiner Meinung jetzt nach eben verändert hat durch diese 20-Meter-Regel, dass wenn Löcher aufgehen, die halt schneller zu einem Split führen, weil einfach diese Abstände zu groß sind und du halt viel später checkst, dass diese Lücke überhaupt aufgeht.
Ja, genau. Und auch wenn in den ersten 90 Kilometern eben viele zusammengeblieben sind, mussten trotzdem alle dafür mehr tun, als wie wenn es jetzt 12 Meter gewesen wären. Und dadurch hat er natürlich auch oder hatten einige halt dann einfach weniger Energie in der zweiten Runde, um halt solche Attacken mitzugehen. Genau, also es ist mir auch so aufgefallen, ja.
Aber dann setzte bei dir die Euphorie ein, das war auch das, was wir gesehen haben. So ein bisschen, da hatte ich auch das Gefühl, dass dann der Oberkörper ein bisschen mehr anfing zu arbeiten. Und dann habe ich nur so, ich glaube, Nick, dir habe ich das geschrieben oder Kai, mein Buddy, mit dem war ich auch immer am Hin- und Herschreiben, oh, jetzt ist die Gefahr groß, dass er überzieht aufgrund der Euphorie. Aber das ist ja irgendwie auch, das war dann schon, ich meine, das war ja auch für dich dann das erste Mal, dass du bei so einem großen Rennen auf einmal in Position 2 gefahren bist. Also jetzt Ironman-Rennen, jetzt nicht 73, ich meine, wir sprechen hier mit dem Vize-Weltmeister, das dürfen wir auch nicht vergessen, aber ich meine jetzt wirklich so im Ironman-Rennen.
Ja klar, ich meine, hab ich schon auch so wahrgenommen im Rennen, also war halt eben genauso diese Motivation auch und dann die letzten 30 Kilometer, also ich habe dann schon trotzdem bei jeder Verpflegungsstation, die dann noch kam auf dem Rad, die habe ich schon einmal alle wirklich mitgenommen, also gerade viel Wasser getrunken, nochmal Carbs zugeführt, wirklich, ich meine, das war auch die, muss man auch noch sagen, die Strecke brutal hart in Sachen Aeroposition, weil das war außer so die ersten 20 Kilometer eben pro Runde, bist du eigentlich die restliche Runde nur in Position gefahren. Da gab es so keinen Zeitpunkt, wo du mal so rausgehen konntest, weil du halt die ganze Zeit immer eigentlich schnell genug unterwegs warst. Und dann halt eben auch noch auf diesen ja, schlechteren Straßen, wo man auch die ganze Zeit ein bisschen angespannter ist und durchgerüttelt wird und sich so ja, mehr festhalten muss. Ist halt wirklich, es geht dann schon ordentlich in den Rücken und ich habe dann wirklich jedes Mal, wenn ich auch nur 0,1 km/h unter 40 gefahren bin, sofort raus aus der Position, irgendwie so ein bisschen gestreckt, so ein bisschen wie getritt. Da habe ich wirklich jede Gelegenheit genutzt. Aber ich habe dann, ja genau, die letzten 30 Kilometer wurden dann schon echt zäh und die Watt wurden weniger und weniger. Ich habe einfach nur darauf geachtet, dass es jetzt nicht zu viel weniger wird. Aber ja, wie gesagt, da hätte ich von Anfang an, glaube ich, ein bisschen bremsen sollen und dann das ist nicht ganz so durchdrücken sollen bis in die zweite Wechselzone. War aber dann auch in der zweiten Wechselzone eigentlich motivierend, als ich dann gehört habe, was ich noch für einen Vorsprung rausfahren konnte auf die anderen. Also damit, das hätte ich auch nicht gedacht.
Und zu Kyle hast du ja auch verkürzt nochmal krass.
Ja, genau. Also es war dann schon, war halt alles ein bisschen zu motivierend, gerade irgendwie so eben bei dem Rennen, war ja schon auch dann gerade so auf der Laufstrecke, Wechselzone, war auch echt viele Zuschauer, brutal viele Deutsche, bei dieser ganzen Rennwoche habe ich irgendwie niemanden aus Deutschland getroffen und dann so die ersten Kilometer so viele Deutsche, die mir da irgendwie Splits durchgegeben haben und mich angefeuert haben. Das war schon echt cool. Habe ich auch gefragt, wo kommen die jetzt alle her? Das hat sich auch allgemein in der Rennwoche hat sich das echt zerteilt. Also du hast gar nicht irgendwie so, außer vielleicht irgendwie am Tag vom Rennen, so beim Check-in natürlich, aber hast du gar nicht so mitbekommen, dass da jetzt groß irgendwie ein Ironman-Rennen ist mit 3000 Athleten. Also war da alles irgendwie recht entspannt.
Und wie war dann das Gefühl, als du dann da als Zweiter in die T2 reingekommen bist und dann auch entsprechend losgelaufen bist? Also da muss man ja tatsächlich sagen, aufgrund der Abstände, Niki hat es gesagt, auch der Abstand zu Kyle Smith ist kleiner geworden und da war ja schon so die Hoffnung, also jetzt aus egoistischer Sicht, dass er hops geht, ist natürlich als Heimrennen für ihn super, super bitter, können wir nachher auch nochmal drauf kommen, das Rennen so lange anzuführen auf diese Art und Weise. Aber bist du losgelaufen mit dem Glauben, geil, heute klappt's?
Ich weiß gar nicht mehr, an was ich da gedacht habe. Ich war eher so ein bisschen so, ich war sehr fokussiert, also ich habe jetzt auch gar nicht dran gedacht, so ja, das wird klappen mit der Wildcard, das wird nicht klappen. Ich war eher so, ja, jetzt halt noch Marathon sauber durchlaufen und jetzt einfach erstmal Laufschritt finden, verpflegen, reinkommen. Also ich habe da jetzt irgendwie gar nicht so an das Endergebnis gedacht, was eigentlich immer ein gutes Zeichen ist, wenn ich in diesen Fokus komme in dem Rennen, weil dann ist es eigentlich meistens so, dass ich ja einfach ja auch sehr viel aus mir rausholen kann. Und ja, das Problem war dann so ein bisschen eben mein Rücken auf den ersten Laufkilometern. Also so der erste Kilometer ging es noch, dann wurde es zunehmend schlimmer. Also so, und dann ab Kilometer 2 war es wirklich so, dass ich gar keinen langen Schritt mehr laufen konnte, sondern so ein bisschen wie mit so einem Stock im Arsch, die nur noch laufen konnte. Und es ging dann keine Sekunde schneller als irgendwie, also das Schnellste, was dann ging, war 4 Minuten pro Kilometer. Und ist insgesamt schon ein bekanntes Problem. So schlimm hatte ich es allerdings noch nicht. Und ja, auf jeden Fall eine Sache, die ich da nochmal angehen muss, auch mit Tobi. Also ich weiß, es ist Anfang der Saison immer am schlimmsten. Und gerade jetzt, klar, jetzt auch direkt halt ein Ironman am Anfang der Saison. Und dann halt eben, wie auch schon angesprochen, mit der Strecke, Aeroposition auf den schlechten Straßen hat dann jetzt auch nicht viel dafür geholfen. Ich wusste aber jetzt von Rot oder von Thun, wo ich es auch hatte, halt nicht so extrem, dass es aber sich rausläuft. Also es wird irgendwann besser. Dementsprechend bin ich einfach so, okay, jetzt einfach laufen, auch wenn es nicht schneller geht. Ist vielleicht auch was Gutes, wer weiß. Ein bisschen schneller wäre ich aber trotzdem gelaufen, weil dadurch hat sich der Abstand oder dieser Vorsprung, den ich halt rausgefahren habe, gerade so zu Trevor Foley und so, halt auch sehr, sehr schnell wieder verkleinert. Und die haben mich wirklich sehr, sehr schnell eingeholt. Ich glaube, Trevor Foley so bei Kilometer 4 oder 5 hat er mich geholt. Und dann dachte ich eigentlich, Blumi kommt von hinten und dann so, hä? Und dann habe ich so beim Wendepunkt hinten gesehen, so, hä, da kommt jetzt Pierre Lecor, da kommt Matt Hansen, Jack Moody, wo ist denn Blumi? Weil so beim ersten Wendepunkt, so direkt am Ziel, habe ich den ja noch gesehen. Und dann hat Jana mir nur zugerufen, dass Blumi irgendwie kotzen musste schon wieder. Und dann wusste ich schon, okay, krass, klassische Blumi. Und dann hat sich aber so bei Kilometer 7, 8 auch, ging der Rücken endlich auf. Und dann hatte ich mal so ein paar Kilometer, wurde ich dann wieder richtig selbstbewusst, auch wenn ich wusste, dass es von hinten so die ganzen schnellen Läufer kamen. Also waren wir dann alle schon innerhalb von so eine Minute 1:30, halt mit Jack Moody, Pierre Lecor und Matt Hansen kam halt auch richtig schnell von hinten. Und da wusste ich schon, okay, das wird extrem hart gegen die, da jetzt den Marathon zu laufen für diese Hawaii-Quali, weil da war halt natürlich Kyle Smith noch sehr weit vorne, der ist ja auch viel schneller losgelaufen. Der hatte dann für die 3,5 Minuten ging ja dann auch hoch auf irgendwie wie 7 Minuten oder so, glaube ich, bei Kilometer 8. Dadurch, dass ich dann so langsam quasi losgelaufen bin. Trevor Foley hat schon eben super stabil ausgeschaut, der ist natürlich auch noch keine Hawaii-Quali. Und dann ging es halt los mit diesem Kopf, Spielen im Kopf. Und da war dann wirklich auch das erste Mal, ich habe jetzt nicht direkt an Plan B gedacht, natürlich, aber da war das erste Mal, wo das halt eben so losging mit dem, okay, was wenn? Genau. wenn ich halt dann jetzt die mich dann auch noch einholen, beziehungsweise wird einer von denen noch hochgehen, werde ich noch schneller laufen hinten raus. Und es war natürlich einfach so viele Dinge, an die ich da denken musste. Und es lief dann besser, aber ich bin halt dann auch nur einen, ja, so, es war eine, ja, recht warm schon, also gerade mit, es war zwar nur 22 Grad oder so auf Thermometer, aber halt UV-Index in Neuseeland irgendwie bei, keine Ahnung, 12, 13, ohne Wolken, wenn da die Sonne runterbrennt, wird's halt einfach richtig warm, ist, ja, wie auch in Australien. Und war jetzt nicht super heiß, aber so, dass du es halt einfach schon beim Laufen gemerkt hast und dich bei jeder Verpflegungsstation entsprechend kühlen musstest und auch das Eis irgendwo hinstecken musstest. Und dann war die Laufstrecke auch echt, ist schon auch keine einfache Laufstrecke. Also geht die ganze Zeit eigentlich rauf und runter. Und war eigentlich so, dass ich im Vornherein gedacht habe, ja, mit der 20-Meter-Regel, wenn ich dann solides, konstantes Rad von hinleg, reicht wahrscheinlich so eine 2,40 reicht da locker für die Hawaii-Quali, habe ich eigentlich im Vornherein gedacht. Und ich bin dann noch so eigentlich einen 3,50er Tempo dann gelaufen, das ist ja irgendwie so eine, ja, 2,42 oder sowas.
Genau, 2,41.
Und dann kam aber halt Lecor viel schneller natürlich vorbei, Jack Moody direkt dahinter, und dann war ich halt schon in Position 5 und alle vier vor mir, obwohl ich dann auch schon eine 3,50 gelaufen bin, aber ich hatte jetzt auch nicht das Gefühl, dass ich jetzt schneller laufen kann, beziehungsweise es war jetzt immer noch Kilometer 10 im Rennen. Zu dem Zeitpunkt macht es auch noch keinen Sinn, da irgendwie schneller zu laufen, weil dann gehe ich hinten raus, hops, und hatte jetzt nicht ganz so diese Laufbeine, wie ich sie zum Beispiel in Thun hatte. Aber jetzt eben auch nicht super schlecht. Und dann kam eben irgendwann auch noch Matt Hansen von hinten. Und dann war es so auch Anfang zweite Runde, wo ich eigentlich dann noch gewohnt war von mir, dass es dann eher schneller wird oder sich zumindest komfortabler anfühlt, weil halt muskulär endlich alles aufgeht, so nach dem Radfahren. Dann war es halt eher so bei mir, dass dann doch, ja, dann stand auch mal die 3,55 beziehungsweise 4,0 auf der Uhr. Der Puls war jetzt auch nicht unbedingt niedrig, weil zum Beispiel in Wanaka, wo es mir nicht so gut ging, da war es halt einfach muskulär, aber dafür war der Puls halt auch niedrig und ich konnte halt einfach nicht härter. Aber da war es jetzt schon so, dass auch der Puls eben gesagt hat, okay, das ist jetzt viel Stress und ist hart. Und wenn wir da einen soliden Marathon durchlaufen wollen, müssen wir jetzt ein bisschen rausnehmen, weil es halt immer noch eben Kilometer 12 war. Und dann kam halt eben auch noch Mike Phillips und da war ich an Position 7. Und dann war es wirklich so, okay, ich muss jetzt noch mindestens 3, also es waren ja wirklich nur Leute vor mir, die noch eine Hawaii-Quali brauchen. Weil ich meine, vornherein war es ja so, Blumi ist schon qualifiziert und Svenningsen ist schon qualifiziert. Wenn die beiden vorne sind, dann kann ich Top 6 machen. Aber von den beiden war niemand vorne. Es waren 6 Leute, die auch die Hawaii-Quali brauchen oder holen wollen. Und ich war quasi an Position 7, dann eben von diesen 4 Kona-Slots. Also noch muss ich noch mindestens 3 Leute von denen da vorne holen. Und dann gingen halt die Gedankenspiele los. Und dann war es halt, boah, wenn's richtig gut läuft, geht Kyle Smith vielleicht, oder wenn es richtig gut für mich läuft, geht Kyle Smith vielleicht noch komplett hops. Mike Phillips könnte ich mir noch vorstellen, weil der eben nicht viel schneller gelaufen ist. Und dann, ja, der Rest war aber eher so, die sind mega stabil gelaufen. Dann war es halt eben so jemand wie Pierre Lecor, der davor gesagt hat, der will eine 2,30 laufen. Jack Moody, wo ich wusste, der ist unglaublich gut drauf im Laufen und hat auch im Jahr davor ist der auch stabil gelaufen beim Ironman Neuseeland. Matt Hansen, der eigentlich eine Bank ist beim Laufen, da war ich mir, bei dem Zeitpunkt habe ich eigentlich gedacht, Matt Hansen gewinnt das Ding, so wie der gelaufen ist. Der ist ja irgendwie die erste Runde im 3,25er Schnitt oder sowas losgelaufen. Auch richtig verrückt. Und dann natürlich noch zusätzlich meine Laufbeine, die jetzt einfach nicht in der Verfassung waren, da eine 2,40 hinzulegen. Also so eine 2,45, wenn's die zweite Hälfte dann noch gut läuft und ich es quasi konstant weiterlaufen kann, aber schneller auf keinen Fall. Und ja, und dann war halt irgendwie so die Entscheidung, natürlich genau da, wenn ich Jana sehe, dann will ich entscheiden. Und dann habe ich da die Reißleine gezogen und gesagt, oder halt, ja, einfach dann nicht dran geglaubt, dass ich es noch schaffen kann in die Top 4. Habe dann gesagt, ja, hier ist es zu Ende. Bei Kilometer 14 war das dann. Und ich hoffe, davon erhole ich mich dann schneller, kann wieder schneller ins Training einsteigen und dann eben nochmal die Hawaii-Quali angreifen. 6 Wochen später, also zu dem Zeitpunkt von dem Rennen, 6 Wochen später dann beim Ironman Südafrika.
Also war es jetzt nicht nur rein die Platzierung, was man von außen jetzt gesehen hätte, sondern auch ganz klar, dass du das, was eigentlich deine Stärke, sag ich jetzt mal, war und was ja auch in Wanaka passiert ist, was du im Podcast berichtet hast, dass das eben auch gar nicht passiert ist, dass du dann irgendwie die Beine aufging, dass du nochmal wenigstens vom Gefühl her, selbst wenn die Pace gleich bleibt, plus der Puls war noch hoch, also und die Positionierung und was natürlich bei dir auch noch war, was du jetzt noch gar nicht gesagt hast, man weiß auch nicht, hinter dir ein Christian Blumenfeld, wenn der nochmal seine Beine findet, weil er alles rausgekotzt hat, dann
also der ist hat er natürlich die Quali, auch einer, der wäre eh egal.
Ja, ach so, stimmt, genau, nee, der wäre eh egal gewesen, ja, hast recht. Ja gut, aber das heißt, es war dann einfach, du warst dir sicher, die vier vorne werden nicht mehr eingehen und auf zwei müsstest du dann sogar noch hoffen, dass die eingehen, das heißt, irgendwie alle Zeichen haben gesagt, jetzt ist Schluss.
Genau. Also es war halt, hauptsächlich war es schon wirklich nicht wegen der Position, sondern wegen meinem eigenen Gefühl auch. Mhm. Also ich habe dann einfach gemerkt, gerade auch so im Vergleich dann so mit Thun oder Rot, wo ich ja weiß, welche Zeiten ich da gelaufen bin, wie sich das einfach nach 10 Kilometern angefühlt hat, versus wie es sich jetzt nach 10 Kilometern angefühlt hat. Und da muss man einfach am Ende des Tages sagen, klar war das Radfahren zu hart. Also das schäme ich mich nicht, das zuzugeben. Aber im Nachhinein eben bei Kilometer, gerade eben so das von Kilometer 90 bis 120, das, was mir sicher dann am meisten Körner gekostet hat, bereue ich jetzt nicht, weil da musste ich einfach meine Karten spielen und klar, gut, hinten raus hätte ich dann vielleicht anders agieren können, ist aber dann die Frage, ob es dann besser gegangen wäre beim Marathon, vielleicht minimal, vielleicht hätte ich dann länger durchgehalten, aber vielleicht hätten mich dann einfach später erst geholt, ja, weiß man nicht, hätte, und am Ende des Tages war ich einfach, nicht in der Form, die ich gebraucht hätte für die Top 4, für einen Ironman. Also ich war in einer guten Form in einer sehr guten Form für 6 Stunden, aber nicht gut genug für 8 Stunden oder knapp unter 8 Stunden. Das hat mir halt einfach jetzt noch gefehlt, das mit einem soliden Laufen da zu komplettieren. Und das liegt natürlich jetzt, also liegt, wie auch, glaube ich, am Anfang schon gesagt, liegt, glaube ich, jetzt gar nicht unbedingt an meiner Laufleistung, sondern schon dann einfach so an, ja, jetzt nicht an der Radleistung an sich, aber so, dass ich da einfach zu viel verschossen habe. Und ich glaube, das ist aber was trotzdem für die Saison, ist einfach so, doch relativ viele positive Dinge, die ich aus dem Rennen mitnehmen kann und gerade auch so die Radleistung. War eine extrem gute Radleistung, die, glaube ich, konkurrenzfähig mit wahrscheinlich fast allen auf der Langdistanz ist. Und ich muss halt jetzt nur noch das hinbekommen, dass ich das ökonomisiere und die Radleistung quasi einfach mit fahren kann, um weniger Kohlenhydrate dabei quasi verschleudern.
Das ist auch noch für mich die interessanteste Frage eigentlich, weil wenn ich mir alle deine Langdistanzen angucke, bist du die alle anders geraced, als wir dich eigentlich kennen. Also normalerweise racest du ja auch immer irgendwie das Feld, du schaust, dass du irgendwie in dem Mix bist und alle Langdistanzen, gut, Rot war es ein bisschen erzwungen, weil du im Niemalsland warst durchs Schwimmen, aber sonst alle Langdistanzen hat man ja nicht den Fred Funk gesehen, der dann da mitgeht, in der Gruppe fährt, das irgendwie auf dem Rad versucht, unter Kontrolle zu haben. Es ist ja jetzt so, dass du dann einfach auch da mit den Socken anziehen und so schon so Entscheidungen getroffen hast. Ich meine, wenn du dir Socken anziehst, weißt du genau, ich mache jetzt mein Ding und werde wahrscheinlich erstmal eine Gap haben auf die Leute, mit denen ich aus dem Wasser gegangen bin. Das heißt, du musst ja im Kopf gehabt haben, okay, ich fahre einfach irgendwie mein Ding, ich konzentriere mich nur auf mich und race weniger das Race oder die anderen Leute, sondern irgendwie gegen mich selber und die Zeit. So sieht es zumindest von außen von mir auch, was mir so aufgefallen ist. Ist das was du jetzt sagst, was erfolgreich wäre oder was du für Südafrika vielleicht dann auch ändern würdest oder auch als Fehler dann einsiehst? Oder ansiehst, nicht einsiehst?
Ja, ich meine, ich bin ja dann geraced, ab Kilometer 90.
Ja, ja, gut, aber du musst ja bis dahin wieder reinfahren in eine Gruppe, wo du schon warst, ne? Das heißt, alle diese Energie, das ist ja das, was du auch gerade gesagt hast, wie viel weniger Carbs hättest du durchgehauen, wenn du in der Gruppe gewesen wärst. Also,
das war natürlich ein Fehler, das gebe ich zu im Nachhinein, weil ich eben nicht erwartet hätte, dass es trotzdem noch so viel ausmacht in der Gruppendynamik mit den 20 Metern. Deswegen war es auch gut, dass ich den Fehler gemacht habe, weil da habe ich auf jeden Fall draus gelernt. Und das werde ich, da werde ich natürlich in den zukünftigen Rennen jetzt auch diese Saison natürlich mehr drauf achten, dass ich trotzdem in diese Gruppe komme, auch wenn es 20 Meter sind. Und dann kann man immer noch schauen. Und ja, aber an sich, also was ich jetzt nicht bereue, ist jetzt so, dass ich jetzt die erste Radrunde eher einfach konservativ fahre oder so einfach in meinen Wattbereichen und jetzt keine Attacken mitgehe. Also ich glaube, wenn jetzt Trevor Foley wenn ich jetzt in der Gruppe gewesen wäre und Trevor Foley auch und das wäre bei Kilometer 40 passiert, da wäre ich, glaube ich, nicht mitgegangen.
Das wäre dann smart gewesen, dann wärst du ja auch wieder in der Gruppe und einer wäre rausgefahren oder sowas. Aber Du sitzt ja in einer anderen Situation dann einfach, wenn du halt jetzt da 40 Kilometer mitschaukelst, an Position 5 oder 6 erstmal und dir das anguckst, bist du ja auch in einer ganz anderen Situation, als du jetzt warst einfach.
Ja, ja, klar. Das ist natürlich dann die Frage, wie sich da meine Energie verteilt hätte. Aber
also ich finde, wenn ich da mal reinhaken darf, weil, also ich finde, dass du bist jetzt ja so geraced, wie du raced. Also du bist ja jemand, der mit dem Herzen rennt, raced und der mit dem Herzen dabei bist. Du hast bisher irgendwie jede Halbdistanz gemacht, die gut funktioniert hat. Also natürlich hast du auch eine Renn-Cleverness, definitiv. Aber wenn wir uns jetzt irgendwie Rennen anschauen, keine Ahnung, Weichsee, wo du da mit Ruben über den Kurs geballert bist und genau weißt, okay, ich setze halt dann die Attacke, wenn ich sie setze, wenn man sich Lati anguckt und alles. Also du bist ja jemand, der das Rennen gut lesen kann, der dann aber schon irgendwie seinem Herzen folgt. Und das hast du jetzt ja auch gemacht. Und was halt ganz wichtig ist, aus meiner Sicht, du hast gesagt, die haben jetzt halt einfach Monate gefehlt. Ich glaube gar nicht, dass du über deine Verhältnisse gefahren bist. Ich glaube, du bist halt einfach über deine Verhältnisse für den jetzigen Zeitpunkt gefahren. Und wenn du jetzt halt zwei, drei Monate weiter solide trainierst, dann fährst du so ein Rennen und steigst genauso vom Rad, aber bist halt wesentlich erholter. Und da schließt sich dann tatsächlich auch wieder der Kreis zum Anfang. Ich habe zwischendurch jetzt auch mal ein klein bisschen mir nochmal die Laufzeiten genauer angeguckt. Und es ist ja tatsächlich so, wenn du eine 2,40 gelaufen wärst, bei dem Abstand, den du gehabt hast nach dem Radfahren, wärst du Vierter geworden. Wenn du jetzt das gelaufen wärst, was an dem Tag drin gewesen wärst, dann wärst du genau wie Michael Phillips, der ist eine 2,45 gerannt, du hättest vielleicht eine 2,46, 2,47 laufen können, dann wärst du vor ihm im Ziel gewesen, aber Mike Phillips war halt auch 7 Minuten hinter Platz 4, also dann wärst du vielleicht 4 Minuten oder 5 Minuten hinter Platz 4 gewesen, vielleicht auch nur 3 Minuten hinter Platz 4 gewesen, aber du hättest den Kona-Slot nicht geholt. Der Punkt ist, und da kommt wieder, glaube ich, dann der Altmeister ins Spiel, weil der kann das ja zum Teil wirklich sagen, weil er ja auch schon mehrfach über sich hinausgewachsen ist, dass dieses über sich hinauswachsen halt in Situationen passiert, keine Ahnung, als Lothar das erste Mal unter 8 Stunden gemacht hat, damals 1996, da ist er ja auch über sich hinausgewachsen. Oder als dann Chris McCormick in Rot geschlagen hat, hat auch jeder gedacht, Chris McCormick ist der deutlich bessere Läufer. Da ist Lothar dann aber so, nee, das ist hier mein Wohnzimmer, wir sind in Rot und ich zeig dir, wo der Hammer hängt. Und ich glaube, das darf man jetzt auch in keinster Weise irgendwie negativ bewerten. Vielleicht hättest du ja auch wirklich in der letzten Runde nochmal aufdrehen können beim Laufen und wärst auch eine 42 gelaufen oder 41 gelaufen und es hätte gereicht. Also das ist aber ist doch völlig egal. Du hast jetzt eine Entscheidung gefallen in der Situation, die, finde ich, total richtig war. Also das war wirklich so, wie du es gesagt hast. Aber da jetzt irgendwie zu sagen, na, vielleicht bist du zu hart gefahren oder hättest am Anfang, Bullshit, du bist einer, der raced halt mit dem Hart. Und wenn die Situation in Südafrika ist so, oder in Südafrika brauchen wir gar nicht drüber zu reden, reden wir mal in Rot, hast du vielleicht ein besseres Schwimmen und dann fährt dann Sam Laidlaw irgendwie eine Killerattacke und du hast die Beine, um mitzufahren, Fred, dann wirst du nicht derjenige sein, der sagt, oh, ich habe jetzt hier ein bisschen zu viel Kohlenhydrate, die ich rausstehe. Natürlich fährst du die dann mit. Und wenn du dann beim Laufen merkst, dass du mitlaufen kannst und dann in Rot auf einmal da in Führung läufst, dann kannst du auch eine 2:33, 2:32 laufen. Ob das an dem Tag reicht, um dieses Rennen zu gewinnen, das ist dann auch dahingestellt. Aber ich finde, das ist ja kein Rennen mit dem Rechenschieber. Also und das bist doch du.
Aber das insofern ist ja genau der Punkt. Das ist ja sogar das, was du gerade sagst, was ich so interessant finde, was ich versucht habe, so ein bisschen nach rauszukriegen. Ich habe das Gefühl, alles, was du jetzt gerade beschrieben hast, genau so kennen wir Fried. Aber Ironman hat ein bisschen mit dem Rechenschieber geraced.
Nee, jetzt finde ich nicht. Schlau, weil er in der ersten. Sag du.
Ironman ist halt einfach so unberechenbar. Ist ja halt auch vielleicht das Schöne daran einfach. Ich meine, ich wusste, dass meine Form schon richtig gut ist. Aber dann im Ironman kommt trotzdem nicht alles zusammen, weil es ist halt einfach so einfach dieses, weil halt einfach ein Gesamtvolumen fehlt oder weil halt einfach noch ein, zwei Monate Base-Training fehlen, um das Ganze, um die ganzen Puzzleteile halt zusammensetzen zu können. Weil klar, normalerweise bei der Mitteldistanz war es immer so, ich habe im Training Schwimmrad von Laufen, wusste ich, wenn ich die und die Werte abrufe, dann mache ich ein gutes Rennen. Also da konnte man 1 + 1 zusammenrechnen. Bei der Langdistanz ist es halt nicht so. Also du kannst eine saugute Schwimmform haben, eine saugute Radform, saugute Laufform und kriegst es trotzdem nicht hin. Das dann im Ironman zusammenzusetzen. Und ja, so war es halt jetzt bei mir ganz einfach im März. Und ja, wir bereuen es aber auf keinen Fall, das natürlich trotzdem probiert zu haben, weil du weißt es halt auch vorher einfach nicht. Also du weißt nicht, ob du ready bist für einen Ironman oder nicht. Du musst es halt einfach probieren und dann schaffst du es oder halt nicht. Und ja, hat halt leider nicht geklappt.
Na, was heißt für dich jetzt leider, für uns ganz geil, weil wir dich dann in 6 Wochen schon wieder racen sehen. Das ist immer eine Sache der Perspektive. Ja. Ich finde es ganz geil. Also mir hat es unfassbar Spaß gemacht. Ich dachte auch so, nee, ich werde dann nicht bis 3, 4 Uhr nachts sitzen, Pustekuchen. Also genau bis klar war, dass du rausgehst, war ich komplett an den Livestream gefesselt. Und Nils und ich haben hin und her geschrieben. Ich habe mit Tom immer geschrieben, ob der noch irgendwelche Infos hat, die wir am Livestream oder irgendwie nicht kriegen. Es war schon richtig geil und auch wo du dann da nach vorne gefahren bist und irgendwie man gesehen hat, du kommst von der Gruppe weg und kannst irgendwie KB wegfahren oder so, da war schon Excitement hier auf der Couch zu Hause. Das hat ja schon richtig, richtig halt Spaß eben gemacht.
Bei mir halt eben auch, leider ein bisschen zu viel Excitement.
Gott sei Dank, das bist ja du, das wäre ja schlimm, wenn es nicht so ist. Also ich finde, und ich würde auch, also ich finde auch diesen Trip, wenn man jetzt das Gesamtfazit ziehen kann, ich würde das als absolut positiv bewerten, weil halt einfach, ich meine, du bist bei der Halbdistanz, bist du Dritter geworden, hinter Jungs, die halt, ich glaube Vierter und Fünfter geworden sind in dem Rennen. Und das war halt, muss man auch sagen, es war ein Pro-Series-Rennen, da waren halt Championship-Rennen, da waren halt einfach richtig, richtig viele gute Leute am Start. Und du hast es selber gesagt, beim Schwimmen hat jetzt nicht so wahnsinnig viel gefehlt und du wärst vielleicht in der ersten Gruppe dabei gewesen. Und was da für eine Swim-Power war, ich meine, Pierre Lecour ist Vierter in Paris geworden bei den Olympischen Spielen. Da braucht man nicht drüber zu reden. Also das sagt eigentlich alles. Und ich finde, du kannst jetzt echt, also mit total breiter Brust in den Flieger zurück nach Deutschland steigen. Da müssen wir auch nochmal reden, wie du überhaupt zurückkommst, weil Dubai ist ja jetzt
über Singapur, über Singapur
Flugroute. Ah, okay. Ja, sehr
war
gut.
Wir hatten eh von Anfang an über Singapur. Also das sollte eigentlich klappen, meines Wissens.
Ja. Perfekt. Aber nee, also ich finde wirklich, das ist doch, sollte doch definitiv eine Motivation geben für die Saison, weil das halt auch zeigt, dass dass die lange, also dass du da in the mix bist, auch nochmal anders, als du es in Rot warst oder als du es in Thun warst. Und ich, gerade auch mit der, mit dem Sturz und der schlimmen Verletzung vorher, ist es doch, wie du gesagt hast, ein Wunder, dass du am Start gestanden bist und dass du dann so performt hast und das Rennen über mehrere Stunden mitgestimmt hast. Das finde ich mega gut. Und halt, wie gesagt, also dieses Gedankenkarussell, was dann losgegangen ist bei Kilometer 10 bis 12. Und da hat Lothar halt einfach recht. Das ist halt losgegangen, weil du dir halt eine Option gegeben hast. Und dann im Ironman, wenn es weh tut und man hat eine Option, dann zieht man die halt. Mhm. Aber wenn man halt einfach, wenn man halt einfach fokussiert bleibt und halt einfach sagt, nee, scheiß drauf, kann sich ja zu jedem Zeitpunkt das Rennen nochmal ändern. Also Magnus Detlef wäre in Kona vor 2 Jahren mit Sicherheit gar nicht erst losgelaufen, nachdem er da die letzte Stunde 200 Watt gefahren ist. Und wird dann halt trotzdem noch Vize-Weltmeister hinter einem überragenden Patrick Lange. Und das ist ja auch das Geile beim Ironman, dass ich das Blatt halt jederzeit noch wenden kann. Und wenn es dann halt so ist, dass, und das, damit konnte man ja auch nicht rechnen, dass halt alle vorne ihr A-Game beim Laufen auspacken. Ich meine, die sind halt alle unter 2,39 gerannt. Trevor Foley eine 2,35, Matt Hansen eine 2,35, Pierre Lecour eine 2,38. Und der Jack Moody eine 2,39, das an dem Tag, wo es halt wirklich schwere Bedingungen waren, da muss man dann halt einfach sagen, ja, die wie du es ja auch gesagt hast, die haben halt, waren halt einfach stärker. Du hast dich halt entschieden, nee, ich gehe raus, um halt meinen gesamten Saisonverlauf nicht zu riskieren. Und das ist völlig legitim. Und dass es dann halt Leute gibt, die das kritisieren, das ist ja auch völlig okay, weil das der Spirit beim Ironman ist eigentlich, ich will finishen, aber den Spirit, glaube ich, den transportierst du auf ganz andere Art und Weise und ja, das weiß man. Also
ich meine, ich habe schon genug Rennen auch gefinisht, wo es auch absolut keinen Sinn gemacht hätte oder wo es jederzeit Sinn gemacht hätte, auch die Reißleine zu ziehen. Also ist jetzt nicht so, dass ich das bei jedem zweiten Rennen mache oder bei jedem zweiten Ironman. Also
gar nicht, überhaupt nicht.
Ich glaube, jeder Profi oder sehr viele Profis haben diese Karte schon gezogen. Und sicher bin, also wie ja schon gesagt, ich bin jetzt nicht super stolz drauf. Und ja, kann jeder drüber denken, was er will, aber für mich selber weiß ich, dass es die richtige Entscheidung war. Und das ist das Wichtigste. Und ja, und sonst gibt es natürlich eben, wie du auch schon gesagt hast, eben super viele positive Dinge, die ich auch trotzdem aus dem Rennen einfach mitnehmen kann und insgesamt einfach eben nach der Verletzung trotzdem jetzt dazustehen im März mit einer Form, die noch nie so gut war für den Zeitpunkt in der Saison. Und wenn wir es schaffen, darauf aufbauen zu können, jetzt für den Sommer, glaube ich, ja, kann es eben richtig gut werden. Und da bin ich dann echt, echt gespannt und freue mich drauf.
Sehr gut. Guck mal, das ist lass uns nicht weiter auch über jetzt DNF oder sonst was sprechen, weil am Ende, ich finde, oder vielleicht dazu nochmal abschließend, das ist so manchmal in dieser Triathlon-Bubble, die ist geprägt durch Aufschriften, DNF ist no option oder death before DNF oder sonst was, was dann natürlich überall begleitet ist oder dass du dann auch als Profi sagst, die Entscheidung fällt dir schwer, aus dem Rennen zu gehen. Ich meine, du wärst, glaube ich, kein Profi, wenn du irgendwie andauernd Rennen beenden würdest oder es dir schwerfallen würde, nicht zu racen. Und du suchst ja auch da die Rennen, wo richtig gute und starke Leute am Start sind, sonst würdest du irgendwo, keine Ahnung, gucken, wo ist die Startliste schlecht und dich nur da melden. Und allein diese Grundsatzdiskussion über solche Sachen, was jetzt richtig und falsch ist und ob jetzt eine Option lassen sich richtig oder falsch ist, ich finde, es muss sich jeder für sich selber entscheiden, seinen Plan machen und es ist ja deine Karriere, da sind wir wieder beim CEO von der eigenen Company. Und das entscheidest am Ende nur du und der Weg ist dann am Ende der richtige oder du trägst dann die Siege, du trägst die Konsequenzen, wenn es mal nicht funktioniert. Und das finde ich irgendwie nochmal wichtig zu sagen, dass diese ganze Diskussion immer, war es jetzt richtig oder nicht, kann man am Ende eh nicht sagen, ist alles nur Spekulation und am Ende, wer es entscheidet, ist halt Fred und wer anders hat da eigentlich nicht mitzureden, fertig, Ende, aus. So, nochmal mein Wort so zu dem Thema, es war mir nochmal wichtig, weil ich finde, manchmal diese Diskussionen gehen einfach in irgendwelche komische Richtung dann, wo dann irgendwer, der überhaupt keine Ahnung von Profisport, dir erzählen will in Kommentaren im Internet, wie es richtig zu laufen hat. Und das ist, also mich nerven solche Kommentare oft.
Na, das sind halt die 80 Millionen Bundestrainer, die jeden Samstag die Fußball-Bundesliga analysieren.
Ja, das, bitte keine Bundestrainer im Triathlon, die brauchen wir hier wirklich nicht.
Gut. Also, Fokus auf Südafrika. Jetzt noch ein paar Tage genießen und dann geht's zurück. Männer. Ich muss zum Frühstück. Wie sieht's bei euch aus? Habt ihr noch was, Nicky Boy?
Nee, ich muss auch frühstücken.
Wann
kurz? Hier ist blauer Himmel. Ich könnte wieder Radfahren heute, obwohl ich ja nicht laufen will.
Ich gehe ins Bett.
Ist Tom eigentlich noch da oder ist Tom schon zurückgeflogen oder begleitet er euch jetzt auch noch, macht er noch mit Urlaub?
Nee, Tom hat es nochmal verlängert, aber macht solo quasi, weil ich quasi mit Jana jetzt rumreise und er reist quasi jetzt alleine auch rum. Aber okay. Er hat jetzt erstmal so, also er hat glaube ich 2 Wochen verlängert sogar, also er ist noch länger als wir dann hier. Und er hat jetzt erstmal eine Woche, sperrt er sich ein in irgendein Airbnb und macht das Video.
Ich wollte gerade sagen, der reißt mir jetzt wahrscheinlich den Kopf ab, wenn ich sage, oder macht er auch Urlaub, weil er jetzt halt jeden Tag 14 Stunden vorm Rechner sitzt, damit wir wieder ein Masterpiece kriegen. Das ist, ich glaube, das sollte man an dieser Stelle auch nochmal betonen. Ich glaube, man kann sich gar nicht vorstellen, wie viel Arbeit dahinter steckt. Das sieht immer so leicht aus, wenn 2-3 Stunden nach dem Trainingstag dann irgendwelche geile Reels von dir auf Instagram erscheinen und dann halt auch diese, ja, wirklich magischen oder epischen, egal, aber einfach mega coolen Videos. Da steckt halt richtig, richtig Arbeit drin und da auch echt nochmal Kudos an Tom. Das macht ihr schon richtig, richtig geil, ihr drei, diese Coverage. Das macht ja auch Spaß. Und ich persönlich finde auch, da hatten wir ja auch schon mal, das gehört halt zum Triathlon dazu, dass es halt nicht alles immer nur gut läuft und perfekt läuft. Und trotzdem wird das ja entsprechend gecovert. Und ich finde, das macht halt richtig, richtig Spaß. Und ich glaube auch, dass das tatsächlich gerade auch für die Amateurathleten halt einfach eine wahnsinnige Motivation ist, weil die halt auch sehen, dass es auch den Topstars in unserem Sport genauso gehen wie halt den Altersklassenathleten. Und da also echt auch nochmal Respekt an Tom, der da halt einfach einen Wahnsinnsjob macht und der jetzt halt noch ein paar Tage schneiden muss, bevor er dann auch noch ein bisschen was von Neuseeland sehen kann.
Da muss ich auch nochmal ein großes Danke aussprechen an die ganzen Fans und Community, weil es ist schon krass, wie viele Leute das Rennen nachts in Deutschland verfolgt haben, nur weil ich da beim Ironman Neuseeland am Start bin. Ich meine, ihr ja auch, und ihr habt es natürlich dann auch in dem Podcast immer nochmal schön hochgehypt. aber es ist natürlich mega cool und freut mich richtig, weil ich meine, wer hätte sonst, also wenn ich da jetzt nicht gestartet wäre, wär da jetzt aus Deutschland wach geblieben und hätte sich dieses Rennen angeschaut.
Nicht viele,
und mein Dad meinte dann auch, als ich dann irgendwie vorne im Livestream zu sehen war, jeder zweite Kommentar war irgendwie jemand aus Deutschland, der da meinen Namen irgendwie ins Kommentarfeld geschrieben hat. Also das ist schon mega cool und ist natürlich mega motivierend für mich, dass da so viele da hinter mir stehen. Das macht richtig Bock, wenn man so eine Community dann hat.
Also die Hannes Hawaii Camps auf Fuerteventura und Lanzarote, wir hatten Coverage in der Zentrale. Da saßen 50, 60 Leute, die einen langen, harten Trainingstag hatten und haben das geguckt. Ja, wahrscheinlich auch bis zu dem Zeitpunkt, wo du dann raus bist. Aber das war auch gleich morgens die nächste Diskussion hier beim Frühstück. Und ja, das ist schon eine coole Dimension, die das irgendwie angenommen hat und macht halt auch richtig Spaß, finde ich auch echt cool.
Ach, geil, habt ihr im Camp, hast du direkt mit den Teilnehmern Rennanalyse gemacht oder was?
Ja, ich musste auch erstmal einige Diskussionen führen, warum Fred ausgestiegen ist. Aber ja, da bin ich ja immer sehr direkt. Also da haben die dann auch die entsprechenden Ansagen bekommen. Das ist halt der Unterschied zwischen AGs und Profis.
Ist natürlich jetzt mein Druck für Südafrika, da abzuliefern, weil dann habe ich alles richtig gemacht.
Ja, das ist ja das Schöne daran.
Das würde alles rechtfertigen.
Absolut. Nein, ach, da gibt es keine Rechtfertigung. Aber das hat schon richtig Bock gemacht und die haben wirklich alle das mit Leidenschaft verfolgt und so. Das ist schon cool. Also das war auch schon vorher Thema. Das kam dann auch tatsächlich auch von den Teilnehmern. Ja, können wir nicht hier eine Live-Coverage organisieren? Wir haben eigentlich auch
geil,
über Sportsbar unten gesprochen. Aber da musste man dann halt auch realisieren, dass halt Rugby und Fußball dann doch noch größer ist als Triathlon. Da war keine Chance, dass in der Sportsbar Ironman Neuseeland übertragen wird.
In Plaite? Ach nee, ihr seid ja in Barcelona.
Nee, wir sind
stimmt,
ja in Barcelona. Nee. Ja, wir sind ja in Barcelona und da sind ja schon auch relativ viele.
Das ist englisch geprägt, der Laden. Genau. Ja, okay.
Premier League war dann doch ein bisschen wichtiger als Ironman Neuseeland.
Premier? Was ist das? Premiere? Was ist das?
Keine Ahnung.
Was? Lief das, da oder was?
Das Runde muss jetzt
echt gehen. War das das mit diesem Schläger und dem Ball?
Ja, ein bisschen. Gut, Männer.
Sehr gut. Ab zum Frühstück, Görkeman und
Fred, ab ins Bett.
Ab ins Bett. Gute Erholung vom Ironman und hoffentlich bist du schnell wieder fit. Achso, noch ganz kurz, wann fliegt ihr zurück?
Also wir landen am 18.03.
Ah, okay, dann hast du noch ein paar Tage. Sehr gut. Dann genieß Neuseeland noch und ja, wir hoffen, dass du dich schnell wieder recoverst, dass du wieder ins Trainings einsteigen kannst für Südafrika, weil ja, da, ich habe zwar eben gesagt, DNF und so, das ist deine Entscheidung, aber in Südafrika gilt das dann nicht mehr. Sonst mache ich auch einen Shitstorm.
Nee, da geb ich dir recht. Da geb ich dir recht. Also da gibt's keinen Plan B und auch keinen
keinen Plan C.
Und ab jetzt, Fred, nee, und ab jetzt natürlich genau. Auch, da wurde dann mein Trainerherz ein bisschen nervös, ab jetzt darfst du dich im Training auch nicht mehr abholen lassen, wenn es nicht so läuft, wie du dir das vorstellst.
Da wird der Platten geflickt und weitergefahren.
Also seine Frau anzurufen und zu sagen, holst du mich wieder ab, das würden sich bei mir nicht mal mehr die Altersklassenathleten erlauben.
Da war ja... Das Ding war ja, wir haben ja auch, weil wir ja gerade rumreisen, halt auch alles im Auto, inklusive meiner Wettkampflaufräder. Also als er mich abgeholt hat, wäre theoretisch die Möglichkeit gewesen, einfach das Laufrad zu wechseln. Aber
Du machst es nicht besser.
Nee, ich hatte ja eh 40 Kilometer, also ja, das war ein Zeichen. Ich bin noch nicht ganz erholt. Also, ja, muss man auch manchmal wissen, wann's gut ist.
Herrlich. Sehr gut.
Männer, hat Spaß gemacht.
Bis denn. Mir auch. Ciao.
Ciao.
Ciao.